Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ungeheuerlich Schön, der Podcast auf der Suche nach Adaptionen von dem Märchen Die Schöne und das Biest. Ich bin Anne, a.k.a. die Kostümfrau, und mein heutiger Gast ist der Christian. Hallöchen!
Hallöchen!
Magst du ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du so machst und von welchem Podcast man dich kennen könnte?
Ja, das kann ich gern machen. Also ich bin der Christian Grundei. Ich bin Filmemacher, sage ich das immer. Also ich mache viel im Bereich Film, von Filmton über Kamera und kleine andere Projekte und so. Und dadurch halt eine Begeisterung für Film entwickelt. Und ich habe seit über 5 Jahren den Podcast Filme zum Dessert, in dem wir halt über Filme reden. Surprise.
Sehr nah.
Ja. That's it.
Ja, sehr schön.
In kurz und schnell.
Ja, alles gut, alles gut. Aber es ist ja schön, auch dann jemanden mal aus der Filmbranche dann auch hier mit dabei zu haben. Ich hatte ja einen kleinen Ausflug in den Bereich ja auch mal gehabt, weil ich ja Kostümbild studiert hatte und ein paar Jahre auch.
Ja, wollte ich schon fragen, das wäre so naheliegend, dann auch da mal was gemacht zu haben, ja.
Ja, ja. Nee, ich hatte nämlich in Hannover eben Kostümbild studiert und hatte im Zuge dessen auch schon an so Kurzfilmen dann mitgewirkt. Und im Anschluss hatte ich dann auch bei ein paar Projekten, vor allem im Garderobierenbereich, dann auch bei Film und Serien auch mitgearbeitet, aber bin dann irgendwann ausgestiegen, weil so Aspekte wie, ja, dieses Thema Länderförderung und wo ist der Wohnsitz und ähnlichem und dann halt mit so bescheuerten Arbeitszeiten wie Nachtdrehs schön von Freitag auf Samstag legen und sowas, habe ich irgendwann gemerkt, so boah, das bekommt man auf Dauer nicht.
Nachtdrehs hast du ja auch wie die Pest.
Ja, also ich meine, wenn man es nicht ständig macht, ist es ja eine Sache, aber wenn du dann so hamburgische Vorabendserien hast, wo ganz viel so mit Polizeikram ist und dann hauen die dann die ganzen Nachtdrehs dahin, das ist nicht sehr privatlebensfördernd oder bevorzugt, aber naja.
Also ich mache ja immer so kleine Jobs, um dann nochmal kurz reinzugrätschen, immer so, wenn ich so weiß, keine Ahnung, am 28. habe ich den Job und so und dann habe ich manchmal so Anfragen, dann keine Ahnung, für den 27. und da wurde ich dann manchmal auch echt sauer, wenn Leute mir nicht gesagt haben, dass sie mich jetzt gerade für Nachtdreh zum Beispiel anfragen. Also das kann man sich gar nicht ausdenken, weil ich denke, ja, wenn ich dann bis morgens um 6 Uhr mache, dann kann ich ja nicht um 9 Uhr beim nächsten Job auf der Matte stehen. Also was denken sich einige? Aber naja.
Ja, das ist ein Kapitel für sich. Aber naja, ich habe dann auch für mich gemerkt, so, ich bereue es jetzt nicht, das Studium gemacht zu haben. So, ich kann ja die Expertise ja einfach in die Filmbesprechungen auch mit einfließen lassen. Und das ist ja auch ganz schön.
Ja, unbedingt.
Von daher.
Man ist auch ein bisschen freier, wie man dann auch zum Beispiel über deutsche Produktionen reden darf.
Ja. Ja, das kommt auch noch hinzu dann so. Aber sehr schön dann.
Wenn man nicht alle kennt.
Ja. Ja, wie gesagt, gerade wenn man da auch so ein paar Leute dann auch kennengelernt hat und dann auch weiß, die wie so ticken, dann denkt man auch so, ah ja, okay. Dann kann man das eine oder andere auch ein bisschen mehr einschätzen oder auch wertschätzen, auch so, was da teilweise auch für Arbeit dahinter ist. Aber wie gesagt, das ist ein weites Feld für sich. Aber sehr schön, wenn man jemanden auch mit hier als Gästin hat, die dann entsprechend auch in dem Bereich ja dann auch Expertise mitbringt. Genau, wie sind wir eigentlich überhaupt in Kontakt gekommen? Das entstand ja tatsächlich über Blue Sky, weil ich dann einfach den Aufruf gestartet habe zu sagen, so hey, ich suche jemanden für den Film, der jetzt auch nicht so bisher so richtig bekannt ist. Und von daher war ich sehr froh, dass du dann zugesagt hast. Und da dachte ich so, ja, nutz mir einfach mal die Gelegenheit. Und dann.
Ja, ich versuche gerade Blue Sky groß zu machen in meinem Bekanntenkreis, weil ich denke, das ist eine gute Alternative zu den ganzen Meta-Plattformen.
Ja, ja, hoffen wir mal, dass es auch noch eine Weile so bleibt, weil jetzt nochmal irgendwo an die Plattform wechseln, das muss nicht sein. Das war schon schwer genug von Twitter dann und dann mit Instagram und dann zu sagen, so oh, jetzt nochmal komplett neu irgendwo anfangen, das ist ein bisschen kräftezehrend. Von daher hoffen wir mal, dass.
Aber wink, wink, man kann es bei Blue Sky folgen.
Yay, ja, das, yay. Zu dem Aspekt kommen wir nachher nochmal, dann darfst du nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Genau. Bevor wir aber auf das heutige Thema eingehen, gibt es erstmal vorab nochmal die Einstiegsfrage an dich, wie auch an alle bisherigen Gästinnen. Wir besprechen ja hier in diesem Podcast ja Adaptionen von dem Schön das Biest-Märchen. Wie ist es denn bei dir? Was war denn bisher so deine Verbindung mit dem Grundmärchen an sich gewesen?
Ich befürchte, es gibt gar nicht so viele Verbindungen. Ich meine, den Disney-Film habe ich irgendwie einmal, glaube ich, in meinem Leben gesehen und fand den gut. So, aber irgendwie auch nicht so viel mehr. Und dann meine viel größere Verbindung habe ich halt zu dieser Fernsehserie mit Linda Hamilton und Ron Perlman. Die habe ich damals als Jugendlicher ganz gerne geguckt. Ich weiß nicht, kennst du die?
Ich habe mal die ersten 2 Folgen tatsächlich gesehen, aber auch erst viel später, als ich den Podcast schon gestartet hatte. Und dann dachte ich mir so, ja, ist irgendwie spannend, aber sich jetzt nochmal durch 3 Staffeln Crime Series mit Fantasy-Elementen durchzuhangeln, I don't know. Also
Ich weiß auch nicht. Ich habe wirklich eben nochmal nachgedacht, was ist da eigentlich wirklich passiert? Ich kann mich wirklich nur noch auf fragmentarisch erinnern. Es waren eigentlich ja so Krimi-Sachen. Und immer wenn sie in Not geraten ist, dann kommt irgendwann das Biest und rettet sie. Und irgendwie haben sie ein bisschen romantische Momente und that's it, glaube ich.
Ja.
Und es gibt sogar eine Remake-Serie, die habe ich aber nicht gesehen.
Ja, die soll aber damit überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Also so dieses bisschen Biestartige hat nichts mehr mit einer großen Maske zu tun. Also vielleicht ein bisschen Narben und dann kurz mal irgendwie so ein Rage-Moment. Aber halt so dieses fantastische Element, so was wir da haben mit dem großartigen Make-up-Design. So, das ist schön. Und halt vor allem Ron Perlman,
genau, der sieht dem hier gar nicht so unähnlich, finde ich.
Ja, da gibt es definitiv Parallelen, aber da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal darauf zu sprechen. Mit dieser 80er-Jahres-Serie, da irgendwie ist das an mir vorbeigezogen. Also, ich bin ja 86er-Jahrgang und ich glaube, die Serie fing ja vorher schon an und dann bin ich da einfach nie in Berührung damit gekommen. Aber im Zuge dessen, dass ich mich ja mit Adaption beschäftige, bin ich natürlich auch drauf gekommen und dachte so, oh Mensch, also allein wegen Ron Perlman habe ich das schon sehr gefeiert, auch wenn ich jetzt die Serie nicht durchgezogen habe, aber einfach das Creature-Design, ich nenne es jetzt mal so, das ist einfach schon ziemlich cool. Das weiß ich durchaus zu schätzen.
Ja, es gab irgendwann eine Phase, da habe ich als Jugendlicher sehr viele Serien geguckt. Und das war eine von vielen.
Ja.
Ich habe auch gerade gedacht hier, wie hieß nochmal, das auf Deutsch hieß das ein Fall für Professor Chase. Kennst du das?
Nee, das sagt mir jetzt gerade gar nichts.
Der hat so einen komischen Titel im Original. Das ist auch so ein Professor, der sich in so Tiere verwandeln kann. Ich glaube ein Puma und auch irgendwie eine Katze und noch irgendwas.
Klingt wild, aber irgendwie witzig.
Hat er auch Vibes davon.
Ah. Interessant, also muss ich mich mal reinfuchsen. Aber ja, bevor wir jetzt irgendwie in die Serienlandschaft irgendwie abdriften, würde ich sagen, dann kommen wir mal zum Thema der heutigen Folge. Und zwar sprechen wir über den Film Mein Monster, was super verwirrend ist, weil im Original heißt er eigentlich Your Monster. Und das ist das Spielfilmdebüt von Caroline Lindy aus dem Jahr 2024. Also noch verhältnismäßig frisch, der aber erst tatsächlich in diesem Jahr in Deutschland als Blu-ray und DVD überhaupt verfügbar geworden ist.
Ich würde gerne noch kurz reingrätschen und noch ergänzen, der trägt in Deutsch den unglaublichen, unangenehmen Untertitel Ungeheuer verliebt.
Oh Gott, ja, ich dachte auch so, hätte das sein müssen? Ich weiß ja nicht.
Ja,
gut.
Aber da, zumindest auf dem Cover ist so ein Herz im Hintergrund abgebildet mit so ein bisschen Blattsblätter links, das finde ich ganz hübsch.
Ja, das ist ja aus dem Original auch tatsächlich übernommen worden, also auch der Schriftzug ist der gleiche, aber halt mit diesem bescheuerten Untertitel. Ich weiß nicht, irgendwie die Deutschen, die brauchen das anscheinend, ich weiß es nicht. Oder es gibt irgendwie einen Film, der vielleicht genauso heißt und die müssen das ein bisschen voneinander abgrenzen, keine Ahnung. Also, I don't know. Aber gut, das ist auch wieder ein Thema für sich dann. Genau, wie war das denn jetzt bei dir? Was war denn überhaupt dein erster Kontakt mit dem Film? War das jetzt nur durch meinen Aufruf dann bei Blue Sky entstanden oder hattest du vorher auch schon davon gehört?
Nee, es war ein Aufruf. Ich habe vorher noch nie von dem Film gehört.
Okay.
Also was heißt noch nie? Der ist ja noch nicht so alt. Aber ich habe gesehen, der war bei South by Southwest, der war bei Sundance. Also ich hätte von dem hören können, aber irgendwie ist es nicht passiert.
Kurz ein bisschen durchgerutscht. Ja, ich bin letztes Jahr tatsächlich drauf aufmerksam geworden, aber auch nur aufgrund des Umstands, weil ich den auf Instagram irgendwie entdeckt hatte. Da habe ich ja diesem Hashtag Beauty and the Beast dann gefolgt. Und da ja früher alle sehr gerne die Hashtags irgendwie benutzt haben für alles Mögliche, was auch nur ansatzweise mit diesem Thema zu tun hat, dachte ich so, oh, das klingt irgendwie spannend. Und wie der Zufall es wollte, war das zwischenzeitlich mal kurz auf YouTube verfügbar. Und da dachte ich so, das sieht doch eigentlich schon ziemlich nice aus. Und ja, dann musste ich aber doch sehr lange ausharren, bis der dann tatsächlich mal auf Blu-ray und dann verfügbar war, was jetzt zum Glück dieses Jahr seit September der Fall ist. Und da habe ich den natürlich sehr schnell mir dann auch zugelegt und hatte mir dann gesagt, so, okay, ich will unbedingt über diesen Film reden, bietet sich so unglaublich gut an.
Genau,
und
also aktuell ist er auf eigentlich allen Streaming-Plattformen zu kaufen oder zu leihen.
Genau.
So habe ich das auch gemacht.
Genau, zum Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt Anfang November 2020.
Genau, also jetzt gibt es ihn auf jeden Fall.
Ja, also man weiß ja immer nie so bei diesen Streaming-Sachen, so wie lange es dann tatsächlich aktuell verfügbar ist, aber zumindest aktuell ist es auf jeden Fall so. Und das ist auch sehr schön. Genau, bevor wir dann völlig in medias res gehen, dann wollen wir gleich nochmal ein bisschen auf den Inhalt eingehen, den du gleich mal zusammenfassen darfst. Und genau, vorweg nochmal ein kleiner Werbeblock meinerseits. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann macht das gerne mit Ko-fi, meine kleine virtuelle Kaffee-Chococino-Kasse. Da könnt ihr einmalig oder monatlich da was reinschmeißen. Ihr müsst es nicht tun, aber es würde mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Und genau, bevor Christian dann loslegen kann, an dieser Stelle nochmal vorweg, Wir spoilern das Ganze gnadenlos. Also alle, die den Film noch nicht gesehen haben sollten, macht den Podcast kurz aus, guckt euch den Film an und dann kommt er einfach wieder. Genau, worum geht's in Mein Monster?
Ja, es geht um eine junge Frau, die Laura, ich nenne sie mal Laura. Laura?
Laura.
Spricht man, ja, Laura, ne? Mhm. So spricht man das Englische aus. Ja. Hervorragend. Ja, die Gute hat leider ein nicht so schönes Erlebnis. Sie ist nämlich an Krebs erkrankt und ist am Anfang des Films in Behandlung. Und ja, ihr Freund kann damit nicht umgehen und trennt sich von ihr, was ein sehr uncooler Move ist. Und daraufhin ist sie sehr verbittert und sehr traurig und kommt damit gar nicht klar. Und versucht da auszubrechen. Naja, lange Rede, ich versuche es einfach nur kurz zu halten. Auf jeden Fall passiert Folgendes. Ihr Monster erscheint ihr. Also eine quasi das Monster im Wandschrank oder unterm Bett. Also der Film macht das nicht ganz klar, was so seit ihrer Jugend da irgendwie haust oder lebt mit ihr. Trifft auf sie und am Anfang ist die Beziehung halt nicht so geil, weil es ist ja auch ein komisches Monster, was sie aus dem Haus haben möchte und sie, ja, keine Ahnung. Und irgendwann finden sie zusammen und sie kann aber von ihrem Typen nicht loslassen, der sich von ihr getrennt hat. Und genau, er ist Theaterregisseur und hat ihr eigentlich versprochen, in dem Play, das sie gemeinsam erarbeitet haben, die Hauptrolle zu spielen, so als Karriereschub. Und durch die Trennung ist das natürlich ein bisschen unsicher, was da weiterhin passiert. Auf jeden Fall kommt sie in das Ensemble rein, um da zu helfen, aber nicht um die Hauptrolle zu spielen, wie sie ursprünglich versprochen wurde. Dadurch trifft sie natürlich wieder auf ihn. Und das ist alles irgendwie nicht sehr angenehm, die Situation.
Genau, sie ist nur die Zweitbesetzung der Hauptrolle.
Ja, ich habe es auf Englisch gesehen, ich weiß nicht, vielleicht ist es mir auch ein bisschen ergangen, ich dachte, ist sie auch nur Coach oder so.
Nee, sie ist tatsächlich, sie hat dieses Vorsprechen gemacht, wozu, also zu den Auditions wurde sie noch nicht mal eingeladen, sie hat das nur durch Zufall von ihrer besten Freundin, in Anführungszeichen,
genau, sie bekommen. Hat sich da reingesneakt.
Hat sich da reingesneakt und dann, aber ihr Vorsprechen ist halt super katastrophal und dann heißt es dann so, ja, Hauptrolle kannst du nicht kriegen, aber du kannst die Zweitbesetzung sein. Und das ist ja eigentlich auch etwas undankbarer Job, aber besser als nix. Und deswegen ist sie auch damit dabei. Und sie ist dann stattdessen von dieser Jackie mehr oder minder ersetzt worden, wo sie noch irgendwie sagte von wegen so, er hasst doch berühmte Leute, warum besetzt er sie? Und überhaupt so. Und das ist natürlich alles super frustrierend. Aber genau, deswegen ist sie da mit in dem Stück dabei.
Genau. Und natürlich wird die Situation nicht besser mit ihrem Ex und gleichzeitig bändelt sie mit dem Monster an. Die haben dann ja fast eine romantische Beziehung. Und dann wird's complicated, weil diese Jackie offenbar auch dann was mit ihm hat, weswegen, also mit nicht mit ihrem Monster, sondern mit diesem Theaterregisseur, Jacob, weswegen sie weiterhin eifersüchtig ist, obwohl die schon lange getrennt sind. Mhm. Und dann gibt's noch eine Freundin, die sich so halbherzig um sie kümmert. Wie heißt sie denn noch? Ist das
Maisie?
Maisie? Mhm. Genau, die ist dann auch noch da in dem Ensemble und ja, das ist eigentlich alles nicht so richtig gut, was die da alle treiben, sag ich mal so. Gott, ich verliere so ein bisschen gerade den Fokus, was denn als nächstes passiert, weil das so viel war. Es ist schon 3 Tage her, dass ich den Film geguckt habe.
Ne, es kommt dann halt raus, dass ja dann die Jackie, also die ja die wirklich die Hauptrolle gekriegt hat, dann über die anderen Kolleginnen überhaupt erst rausfindet, warum dass da eigentlich da so ein Beef gibt zwischen Jacob, also dem Regisseur, und eben Laura. Und sie daraufhin super unsicher ist, von wegen so, oh Gottes Willen, weil sie wollte ja eigentlich Laura die Hauptrolle nicht wegnehmen und wird dann halt, weil sie durch jetzt extremst unsicher performt, wird sie halt von Jacob angeblufft und dann kriegt Laura so einen richtigen Ausraster, was dazu führt, dass sie, ja, dann aus dem Stück rausgeschmissen wird.
Mhm. Genau. Und dann kommt zu einem großen Finale, sage ich mal.
Ja, genau.
Tatsächlich erstmal eine Aussprache mit dem Monster, weil sie natürlich mit dem Herrn Regisseur auch nochmal, ich will nicht sagen, ins Bett steigt, aber Dinge tut. Und dadurch quasi mit dem Monster nochmal bricht, um sich dann am Ende, Spoiler, mit der Jackie zu verbünden und bei der Premiere die Hauptrolle einfach spielt, ohne das Wissen des Regisseurs.
Woraufhin er dann absoluten Ausraster kriegt.
Dann kommt zu einem großen, recht überraschenden Finale. Genau, aber dazu dann vielleicht später mehr, würde ich sagen.
Genau, dann kommen wir da weiter darauf zu sprechen. Genau, dann mache ich dann einmal kurz weiter mit der Regisseurin, mit der Caroline Lindy. Das ist eine US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin. ich habe nicht rausgefunden, wie alt sie ist, aber auf Basis dessen, wann ihr Kurzfilm rauskam, müsste sie jetzt mindestens 28 Jahre alt sein. Und sie ist in New York City aufgewachsen und ist aber dann nach Los Angeles gezogen, um Filme zu machen. Sie hat auch bei diversen Projekten geschrieben und inszeniert, darunter allem auch Kurzfilme, Werbeserien, Musikvideos, Werbespots und Spielfilme. Und sie hat dann auch einen Kurzfilm gemacht, Aspirational Slut, den man auch auf YouTube sehen kann, dank deines Hinweises. Ich packe das in die Shownotes auch mit rein. Der auch sehr witzig ist, aber auch ein bisschen schräg. Und der hat den Publikumspreis beim South by Southwest Festival von 2022 dann einen Publikumspreis gewonnen. Und ja, etwas später, 2019, hat sie ein Stipendium bekommen von Women in Film. Das ist eine Organisation, die Filmkarrieren von Frauen vor und hinter der Kamera fördern möchte, um dann ihren Kurzfilm Your Monster zu schreiben und zu inszenieren. Also vor diesem Film gab es tatsächlich noch eine Kurzfilmversion der Geschichte mit zumindest dem gleichen Monsterdarsteller, den Tom Dewey, aber einer anderen Hauptdarstellerin. Die Hauptdarstellerin, die da war bei dem Kurzfilm, die könnte man vor allem durch die Stimme kennen, weil sie synchronisiert sehr viel. Unter anderem bei der Amazon-Serie Hasbun Hotel. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee.
Das ist eine sehr, sehr, sehr weirde Animationsserie über ein Hotel in der Hölle. Und es hat so FSK 18.
Ja doch, ich habe eine Folge gesehen, ja. Doch, habe ich doch gesehen.
Ja, genau. Und da gibt es halt diese kleine Nifty, dann so ein kleines psychopathisches Fräulein, so was gerne sehr ein bisschen monströs unterwegs ist. Und das ist die Synchronstimme von ihr. Und ja, okay.
Hast du mal geguckt, ob es den bei YouTube gibt?
Ich habe das alles, ich habe irgendwo durch Zufall einen Trailer zumindest gefunden, aber okay. Auch nicht mehr, aber auch nur über, ich glaube, über Vimeo. Ich packe das in die Shownotes auf jeden Fall mal rein, dann kann ich es auch nochmal
zukommen. Okay, dann suche ich selber nochmal. Das ist mir natürlich interessant, nochmal den Kurzfilm dazu zu sehen.
Also auf jeden Fall ist es interessant, auch weil das vom Setting her deutlich kleiner ist und wie gesagt, es ist halt der gleiche Monsterdarsteller, aber die Maske sieht noch ein bisschen anders aus. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die sieht noch creepiger aus, also noch ein bisschen eingefallener im Gesicht und so. Das war ein bisschen merkwürdig zu sehen, aber immerhin hat sie ja schon mal ein bisschen Vorerfahrung gemacht und genau, diesen Kurzfilm, der war dann 2020 erschienen, hat sie dann auch als Spielfilm dann nochmal richtig umgesetzt. Das war dann auch ihr Spielfilmdebüt, der dann halt 2024 auf dem Sundance Film Festival Premiere feierte. Mhm. Und genau, dann zu ihrem Bezug, was das schöne Biestmärchen betrifft, da hat sie beim Sundance Festival dann auch ein kleines Interview geführt, wo sie ein bisschen hinter die Kulissen hat blicken lassen und das ist schon ziemlich absurd, weil sie hat erzählt, so ihr erster Kontakt mit dem Märchen war, als sie das als dreijähriges Mädchen im Theater als Geschichte gesehen hatte. Und sie hatte so ein krasses Mitleid mit dem Biestdarsteller, dass sie unbedingt zu ihm wollte, um ihn zu trösten und dabei fast über den Balkon gefallen ist, wo ihr Sitzplatz war. Also sie wäre fast gestorben dabei. Wie wir sehen können, ist es nichts passiert. Und es wurde ihr auch noch später erklärt von mir, so, ja, alles gut, es war nur gespielt, es war nicht alles echt. Und habe ich noch ein Zitat von ihr gefunden, da sagte sie, da habe ich verstanden, dass manche Erwachsene ihr Leben damit verbringen, Geschichten über gut aussehende Monster zu erzählen. Das wollte ich auch machen. Das ist schön als Erklärung. Und zur Inspiration des Films. Wenn ihr den Film aufmerksam gesehen habt, dann seht ihr am Anfang, da heißt es ja based on a true story. Also im Sinn von basiert auf einer wahrheitsnahen Geschichte. Und das ist tatsächlich der Fall, weil so der Background mit Laura, mit der Krebserkrankung, das hatte unsere Regisseurin nämlich auch. Und zwar hat sie mit 23 Jahren die Diagnose bekommen, dass sie schweren Darmkrebs hatte, was echt nicht schön ist. Und genau in dieser Woche, als sie eben diese Diagnose gekriegt hat, hat ihr langjähriger Freund sie verlassen, was ziemlich scheiße ist. Und sie hat dann halt während der Erholungsphase unter Depressionen auch extremst gelitten, die sich zunehmend in Wut verwandelten. Und dazu habe ich nochmal ein sehr schönes Zitat dann gefunden, was ich einmal mal durchgejagt habe. Und werde das mal zum Besten geben. Die vielleicht ein bisschen das erklärt, was sie sich bei diesem Film ja auch gedacht hat. Oder auch mit zu dem davor, wie sie dazu gekommen ist. Ich war außer mir vor Wut. Wie viel würde es kosten, einen Auftragskiller zu engagieren, um meinen Ex zu ermorden? Vielleicht könnte ich es mit meinen eigenen Händen tun? Ich war dazu erzogen worden, ein braves Mädchen zu sein, um mich nicht von meiner Wut überwältigen zu lassen. Aber jetzt dürstete ich nach Blut. Etwas Monströses brodelte in mir und das machte mir irgendwie Angst. Letztendlich habe ich meinen Ex-Freund nicht ermordet. Stattdessen habe ich den Schmerz dieses Moments in einen ungewöhnlichen Liebesfilm verwandelt. In Your Monster wird die innere Wut einer jungen Frau in Form eines gut aussehenden Monsters in die Welt der Menschen entlassen, das aus dem Schrank kommt, nachdem es jahrelang darin eingesperrt war. Für mich ist dieser Film eine seltsame Allegorie auf die komplexe Beziehung, die ich zu meiner eigenen inneren Wut hatte. Dieser Film ist eine Übung darin, Schmerz und Kummer in ein unterhaltsames, liebesvolles und freudiges Kinoerlebnis zu verwandeln. Your Monster erzählt eine Geschichte über einen Teil von mir, den ich wegzusperren gelernt habe. Meine Wut und meine innere Raserei. Mit diesem Film möchte ich sagen, scheiß drauf. Umarme dein Monster, zähme dein Monster, verliebe dich in dein Monster. Und ich finde, das greift sehr schön das auf, was man bei diesem Film durchaus auch spüren kann und auch so ein bisschen nachvollziehen kann, warum sie den Film so gemacht hat, wie sie ihn gemacht hat. Und das fand ich irgendwie, ja, irgendwie sehr nah. Oder im Sinne von, fand ich sehr nachvollziehbar, so wie sie das auch beschrieben hat. Aber den Eindruck hatte ich ja auch dann, als ich den Film gesehen hatte. Genau, aber damit kommen wir auch tatsächlich zum persönlichen Eindruck. Wie stehen wir denn zum Film? Du hast ihn ja jetzt quasi das erste Mal gesehen im Zuge des Podcasts. Wie ist denn so deine Meinung zu dem Film?
Ich fand ihn grundsätzlich gut. Mhm. Also ich fand es tatsächlich ganz erhellend, mir vorher diesen Kurzfilm, den du eben erwähntest, mir vorab anzugucken, dass ich auch irgendwie, glaube ich, so eine Idee für den Vibe von dem Humor von dieser Frau habe.
Ja.
Weil der ist schon speziell, sage ich mal. Also das ist jetzt, sie geht da nicht immer sehr, wie sagt man denn, benutzt schon grobe Werkzeuge, sage ich mal, um Humor zu präsentieren. Und das hat, glaube ich, geholfen, dass ich diesem Film mich besser nähern konnte. Ich finde ihn sehr unterhaltsam, man kann ihn gut gucken. Ich bin gerade sehr überrascht, wie günstig der war. Mhm. Also laut Wikipedia hatte der ein Budget von $300,000, was quasi nix ist.
Mhm.
Und dafür, finde ich, sieht das Ding sehr gut aus,
ja.
Sehr hochwertig. Schauspieler sind auch alle sehr gut. Also so, was das angeht, also alles im grünen Bereich, guter Film.
Mhm.
Inhaltlich habe ich ein paar Probleme, also gerade was Motivation von Figuren angeht, vor allem ihre Motivation an ein, zwei Stellen.
Mhm.
Und das sind keine unwichtigen Stellen, die mich da, wo ich mich frage, warum macht sie das? Das wird mir nicht klar,
ja.
So nachdem, wie man sie so kennenlernt. Aber genau, das würde ich dann später nochmal genauer ausführen. Aber erstmal würde ich sagen, auf jeden Fall absolut sehenswert und durchaus ein sehr guter Film.
Mhm. Ja, genau, ich habe den jetzt auch zum zweiten, zum dritten Mal ja auch dann gesehen und ich mag den Film auch unglaublich sehr und irgendwie mit jedem Mal habe ich den auch noch ein bisschen mehr lieb gewonnen irgendwie. Also ich liebe ja sowieso so moderne Adaptionen des Märchens und die halt auch wirklich ein gutes Konzept ja auch dahinter haben. Und ich hatte für mich das Gefühl gehabt, dass ich so ein bisschen Probleme hatte mit dem Pacing, wo ich dann dachte, so manchmal, also gerade so im Mittelteil hatte ich das Gefühl, so, es geht nicht so richtig voran in irgendeiner Form. Aber was mich halt sehr gecatcht hat, war vor allem die Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren. Das passt einfach unglaublich gut. Es hatte so wirklich diese Rom-Com-Elemente drin, wo ich dachte, ja, da fühle ich total mit denen und fieber mit denen auch mit. Und das ist einfach sehr schön. Und das Witzige ist ja auch, der Film kam ja auch in demselben Jahr raus, wo ja Lisa Frankenstein rauskam, der ja, den ich ja zuvor hier im Podcast besprochen hatte. Und war ja auch so ähnliche Thematiken auch aufgreift und da habe ich jetzt ganz viel gelesen von wegen so, ja, das sollte man unbedingt als Double Feature zusammen gucken, wo ich denke, ja, das kann man durchaus sehr gut nachvollziehen. Also gerade was das Thema Female Rage irgendwie betrifft. Das habe ich so gefühlt, das wird jetzt doch zunehmend auch etwas, was dann auch in der Kinolandschaft auch ein bisschen präsenter dann auch vorhanden ist. Das fand ich sehr schön.
Ja, den Film habe ich leider noch nicht gesehen, aber ich glaube, es fällt schon auf, dass doch deutlich mehr Frauen mittlerweile Filme mit Horrorbezügen in jeglicher Form machen.
Mhm.
Was ich grundsätzlich sehr gut finde.
Ja, ne, gerade auch die Kombination auch aus Horror und Rom-Com, so, das ist einfach auch interessant, so dass das ja auch ein bisschen mehr zu tragen kommt und eben dann halt so aus einer weiblichen Sicht dann auch noch erzählt, das ist natürlich dann auch nochmal spannend.
Das ist, ja, auf jeden Fall. Nein, aber ich denke hier gerade an, wie heißt denn die Dame, die Titane gemacht hat?
Oh Gott.
Zum Beispiel so eine, ich glaube, französische Filmemacherin.
Ich habe den Namen vergessen.
Oder auch hier die von The Substance zum Beispiel, da gibt es ja doch echt gerade einige Frauen, die mal mehr, mal weniger lustige Sachen machen, die aber dann doch teilweise sehr, sehr schräg sind, einfach in welcher Form auch immer.
Ja, an The Substance hatte ich mich nicht rangetraut, weil ich dachte so, oh, das ist mir doch ein bisschen zu gory von dem, was ich so mitbekommen hatte. Das, ich habe immer nur eine Besprechung dazu gehört, so, aber selber einen Film schauen, dachte ich so, oh nee, das reicht mir, wenn ich das höre. Ich muss es nicht noch groß in Bildern sehen von dem, was ich so gehört hatte.
Ja, also ich glaube, der hier ist sehr viel familienfreundlicher, das kann man, glaube ich, schon sagen.
Ja, ja, trotz seines FSK 16. Aber ja, das stimmt schon, ja. Der ist ein bisschen zugänglicherer. Und ja auch ein bisschen kleiner von den Dimensionen her. Also es ist ja mehr so eine persönliche Geschichte als so ein, eine große Gesellschaftskritik in Anführungszeichen. Von daher, genau. Aber dann würde ich mal sagen, dann gehen wir auch ein bisschen in den Analyseteil rein. Und zwar machen wir das ja hier in dem Podcast ja auch so, dass wir ja ganz viel dann auch Bezug nehmen eben zu diesem Grundmärchen so und gucken dann so, inwieweit es da Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt zwischen Film und Märchen oder Werk und Märchen, je nachdem, was wir hier besprechen. Und da wollen wir gleich ein bisschen Deep Dive auch reingehen. Genau, bei dem hier, das ist natürlich klar, das ist jetzt keine Einzeladaption des Märchens, aber greift ja schon gewisse Tropes ja auch irgendwie da auf. Was ist dir denn so extremst aufgefallen, wo du dachtest, okay, das erinnert doch sehr an das Märchen oder das ist jetzt wirklich konträr zu dem, was man bisher so kennt an Adaptionen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also mit dem Märchen bin ich jetzt gar nicht so vertraut. Ich meine, die Geschichte ist doch eigentlich, die Belle geht für ihren Vater, der irgendwie, weiß nicht, eine Rose geklaut hat oder so im Garten des Königs da zu diesem Biest. Und weil die sich mit ihm in ihn verliebt, wird er sozusagen Prinz. Das ist doch eigentlich so
grob runtergebrochen, die Geschichte. Ja, genau. Also quasi durch die Liebe wird er
erlöst. Genau. Da sehe ich ehrlich gesagt hier jetzt gar nicht so viele Parallelen. Also es gibt zwar dieses Biest, aber also ich wäre, glaube ich, von mir aus, abgesehen davon, dass er halt aussieht wie so ein Biest, gar nicht auf die Idee gekommen, das mit dieser Geschichte irgendwie überhaupt in Verbindung zu setzen, ehrlich gesagt. Also ich meine, es liegt nah, aber ich finde, die Geschichte ist eigentlich eine andere hier. Also es ist ja wirklich eine Geschichte, wie die Frau mit ihren eigenen, vor allem, wie heißt denn das, quasi mit ihrem Problem umgeht. So.
Ja, ja. Das ist halt nur so witzig, weil halt dann auch gerade in den ganzen Trailern wurde ja mal ganz viel das so angepriesen, vor allem so, ja, das ist ein modernes Beauty and the Beast dann so für heutzutage. Und dann denkst du, ja, also im Grunde genommen so die einzigen Gemeinsamkeiten, die man tatsächlich so sehen kann, ist dann halt, sie ist halt die Schöne, er ist das Biest. Ich meine, hier in dem Podcast, ich habe jetzt so dieses Thema mit dem Trope so zu arbeiten, habe ich ja auch sehr weit ausgedehnt, indem ich ja gesagt habe, okay, mir geht es ja vor allem um so Geschichten, wo wir eine normschöne Person haben und in der Regel eine nicht normschöne Person so und wie die trotz Widrigkeiten irgendwie dann zusammenfinden. Von daher ist der Begriff von da auch sehr breit ausgedehnt. Und genau, also wir haben halt dieses Klassische von wegen so, sie ist die Schöne, er ist das Biest. Und ja, sie leben halt eine Weile auch zusammen und lernen sich dadurch dann auch so Stück für Stück kennen. Aber ja, alles andere, was man vom Märchen kennt, das ist dann natürlich hier nicht so vertreten. Also von wegen, wir haben das moderne Setting, wir haben eine erwachsene Frau, ohne dass das Thema Familie irgendwie richtig präsent ist. Also genau, das war am Anfang, glaube ich, nicht so ganz klar bei der Inhaltsangabe. Sie ist dann nicht wieder bei sich zu Hause, sondern sie hat ja ursprünglich mit ihrem Ex zusammen gewohnt und er hat sie mehr oder minder rausgeschmissen und sie muss ja jetzt erstmal bei ihrer Mutter leben, die aber selber auch nicht da ist. Sie hat einfach nur gesagt, hier, kriegst $5,000, kümmert dich um dich selber, nach dem Motto. Und dadurch kommt sie ja dann in ihr altes Kinderzimmer und dadurch trifft sie das Monster ja auch wieder, was sie anscheinend jahrelang irgendwie so weggesperrt hat, in Anführungszeichen, auch wenn ihr das gar nicht mehr so klar war. Und ja, auch dann, dass wir halt so diese komplizierte Beziehung mit dem Ex-Freund haben, das ist ja im Märchen, da gibt's ja eigentlich ja gar keine Vorgänge in irgendeiner Form. Und das ist ja auch dann hier dann so, dass es so ist, dass das Biest ja eher in ihrem Zuhause ja tatsächlich existent ist und dass nicht sie zu seinem Zuhause dann irgendwie kommen muss. Und was auch witzig ist, ja auch dieser Aspekt von wegen, naja, er hat sich ja daran gewöhnt, jetzt die ganze Zeit mal allein zu sein und will sie eigentlich auch gar nicht um sich herum haben und sagt dann so, okay, ich will, dass du ausziehst, worauf sie hin erstmal einen völligen Heulanfall kriegt und er dann so, ja, okay, darf noch 2 Wochen bleiben, und das so ein bisschen gnädig ist. Aber dann irgendwie, nachdem diese 2 Wochen rum sind, er dann auch merkt so, oh, ach nee, du darfst doch bleiben und so. Und dann sind sie sich so nach und nach so annähern. Das ist schon ganz niedlich. Also ich hatte irgendwie auch gelesen, dass es auch so ein bisschen so Harry und Sally-Vibes ja auch irgendwie hat, so diese Rom-Com-Geschichten, also gerade mit Nora Ephron und Rob Reiner Drehbüchern, so dass das dann so da an diese Power-Dynamik so ein bisschen so ran angelehnt ist. Und ich dachte so, ja, das finde ich passt bei den beiden Hauptfiguren schon extrem gut. Und ja, naja, und was natürlich sehr, sehr extrem ist als Unterschied, ist natürlich auch, ich meine, gut, naheliegend, es gibt halt keine Verwandlung des Biestes und ja, stattdessen lässt sie ja eher so ihr inneres Biest ja dann irgendwie raus, also sie lässt ihm so freien Lauf und am Ende ist ja eben so diese ambivalente Frage von wegen, ist er real oder nicht? Also das kann man ja so und so lesen und
ja, kann man das? Also ich meine, das ist tatsächlich eine Frage, die habe ich mich den ganzen Film über gestellt, ob man, weil dieses Biest halt auch nie mit anderen interagiert, außer mit ihr.
Ja.
Er auch noch zu ihr sagt irgendwann mal, wenn du jemandem anderen von mir erzählst, dann bringe ich dich um oder so.
Ja gut, aber das kann ja auch unabhängig davon sein.
Genau, aber es wird auch nie wieder, sie versucht es nicht mal jemandem das zu erzählen. Hm. Also davon ging ich irgendwie fest von aus, als ich den Film gesehen habe, dass das irgendwann passieren würde an irgendeinem Punkt.
Ja.
Und ich eigentlich am Ende mir ganz sicher war, dass sie sich ihn eh nur einbildet. Mhm. Und genau, am Ende gibt's halt diese Transformation, die ja quasi in ihr stattfindet. Also insofern tue ich mich ein bisschen schwer, überhaupt diese Liebesgeschichte da drin zu sehen. Natürlich gibt's Szenen, wo sie sich annähern, wo die Schauspieler super miteinander interagieren. Aber wo ich irgendwie diese Liebesgeschichte die ganze Zeit nicht fühlen konnte, weil ich dachte, ja, aber das ist ja eh nur sie selber. Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich hatte wirklich ein konzeptionelles Problem mit dem Film so ein bisschen, weil zumindest hätte der Film mich insofern versuchen müssen zu foppen, indem er irgendwie so tut, weißt du, wie bei Sixth Sense oder so, wo man irgendwie denkt, man macht Szenen, wo er vielleicht dabei wäre, wo man denkt, ja, aber hat doch mal mit der Freundin gesprochen oder so, aber das passiert ja auch alles nicht. Mhm. Also, dass da ein paar vertane Chancen. Die Spoiler haben wir schon vor einer halben Stunde gesagt.
Ja, ja. Aber jetzt ja, auch für jetzt, The Sixth Sense, weil du den gerade gedroppt hast.
Ach so, ja gut, wer weiß es nicht.
Ja,
es gab eine Zeit lang so Spoiler-Shirts, die fand ich immer sehr lustig, wo dann mal drauf stand, hier Kaiser Sossi ist den ganzen Film über und so weiter.
Ja. Nee, aber es gibt ja tatsächlich auch so Diskussionen, wo drüber debattiert wird, von wegen so, okay, ist das alles real oder nicht? Und so, weil alleine auch dann ganz am Schluss, dann so, wo sie ja dann ihren einen Song performt, wo ja Jacob ja dann schon ermordet wurde, das haben wir vorhin ja noch gar nicht erwähnt, und das wirkt ja dann so, dass er dann tatsächlich von unserem Monster dann halt die Kehle aufgeschlitzt bekommen hat, und wenn man dann halt so eine Nahaufnahme am Ende von ihm sieht, dann sieht das ja auch wirklich so aus, als wäre da wirklich so eine riesige Flash, so eine riesige Krallenhand so durch seine Kehle durchgefahren, aber ja, es wird natürlich dann eher dann angedeutet im Sinn von, okay, Laura war das selber, die dann halt mit dieser Linealrequisite ihn dann einfach dann die Kehle aufgeschlitzt hat, wobei dann die Wunde dann nicht so richtig passt zu diesem Lineal. Dafür war das doch ein bisschen sehr extrem.
Sie zerbricht das am Anfang der Szene, zerbricht es ja in zwei, dass es ja schon scharfe Kanten hat. Also.
Ja, aber dafür war die Wunde zu groß irgendwie. Also da hätte sie ja mehrfach so durchfurchen müssen. Und,
It's a movie.
It's a movie.
Ja.
Ich hatte irgendwo auch den Vergleich gesehen zu Black Swan, also von wegen, dass sie ja auch dann so sich die einen oder anderen Sachen dann irgendwie extrem dann vorstellt im Kopf.
Stimmt.
Wo ich dachte,
mit der ganzen Bühnensituation, das ist schon auch ein naheliegender Vergleich, ja.
Ja, fand ich eigentlich auch. Ich meine, der Film fand ich auch wirklich extrem gut. Und wo ich auch so dachte, so, ja, also es wird ja tatsächlich irgendwie auch so initiiert von wegen, dass man schon sagen kann, okay, das ist tatsächlich einfach nur ein Ding, was oder etwas, was dann in ihrem Kopf irgendwie auch stattfindet, was dann einfach versucht, sich Luft zu machen, weil sie ja dann, das wird ja auch immer so thematisiert, sie ja einfach vom Charakter ein Mensch ist, die Wut normalerweise nicht nach außen hin zeigt. Also, dass sie dann ganz viel einfach unterdrückt und dann versucht, das alles so positiv zu sehen. Und dann gibt's ja zum Beispiel nach dieser Halloween-Party ja dann dieses Gespräch, wo sie dann ihren Ex dann irgendwie gesehen hat, wie er Sex mit jemandem hatte, und sie geht davon aus, dass es die neue Hauptdarstellerin ist, konnte es aber in der Dunkelheit nicht sehen. Und unser Monster dann noch sagt von wegen so, hier, warte hier. Und es wirkt dann so, als hätte er dann initiiert, dass Jacob durch so eine Fallluke dann sich den Arm bricht. Und sie dann noch relativ schuldbewusst mit dem Monster nach Hause geht. Und das Monster dann noch die ganze Zeit auf sie einredet im Sinn von, hey, ich weiß nicht, warum hast du so ein schlechtes Gewissen? Und er sagt dann so, es ist nicht okay, das, was er mit dir gemacht hat. Und sie dann erst so nach und nach dann sich dann selber dann auch eingesteht im Sinn von, okay, das war wirklich scheiße, was mein Ex gemacht hat, einfach sie im Krankenhaus sitzen zu lassen. Einfach gesagt, so, ja, ich bin völlig überfordert mit der Situation. Ich gehe jetzt einfach, anstatt ihr beizustehen. Das sollte man nicht tun. Nein, nein, nein.
Mhm. Und dann könnte man sterben.
Ja, also das ist einfach nicht nice und so. Und ja, ich meine auch das, was du meintest mit dem, wem hätte sie sich dann anvertrauen können? Ich meine, das wird dann noch gezeigt von wegen, okay, die Mutter ist halt abwesend, vom Vater weiß man nichts. Und dann gibt's ja noch eben diese beste Freundin, die angebliche beste Freundin Macy, die sie zwar aus dem Krankenhaus holt und ihr noch irgendwie was sagt, von wegen so, ja, ich werde dir immer beistehen und ich bin jede Zeit bei dir und so. Aber dann sofort bei der nächsten Sekunde dann auch wieder abhaut, wo ich mir dachte, du blöde Kuh. Also, das ist auch nicht die Zuverlässigkeit in Person. Und die sich dann auch noch so wundert, als dann die Situation dann im Theater dann ist, wo sich das so nach und nach so ein bisschen zuspitzt und wo dann Jacob halt die neue Hauptdarstellerin ja so anpflaumt. Und Roa das erste Mal so richtig dann halt so einen Ausraster kriegt und ihn so richtig anblufft, wo ich auch so dachte, ich fühle das sehr. ich meine, das ist jetzt so aus meiner weiblichen Sicht und so. Also ich kenne halt dieses Problem von wegen so, naja, du musst als Mädchen, als Frau, musst du immer vernünftig sein. Du darfst nicht so emotional sein, weil sonst wirst du schnell als zickig, arrogant, hysterisch oder sonst irgendwas wahrgenommen. Und das Problem ist halt bei uns solchen Menschen, die sowas jahrelang eingetrichtert kriegen. Wenn da mal ein Punkt erreicht ist, wo einfach zu viel Öl ins Feuer gekippt wurde, dann gibt es so einen richtigen Ausraster. Und das ist das Problem, dann kannst du es auch nicht mehr kontrollieren. Dann entsprechend wirkt dann dieser Ausraster von ihr auch völlig irrational und die haut da Sachen daraus, wo du auch so denkst so, oh, das wirkt nicht sehr eloquent, aber gleichzeitig denke ich so, ja, also wenn du nie die Möglichkeit gekriegt hast, dann mal wirklich sowas rauszulassen, dann kannst du das auch nicht kontrolliert machen. Also das funktioniert einfach nicht. Also das fand ich, da fand ich sie sehr nahbar. Also das konnte ich sehr gut verstehen, warum sie dann so agiert hat, wie sie agiert hat. Und ja, was natürlich scheiße ist, dann halt im Anschluss, wo Jacob nochmal mit ihr reden will und er dann aber die Situation eiskalt ausnutzt und nochmal mit ihr einen Stelligein dann zu haben, um direkt im nächsten Atemzug dann zu sagen so, ja übrigens, du bist aus der Produktion raus. Wo ich auch so dachte so, boah. Ja. Also das ist schon echt hardcore.
Ja, aber das ist genau der Moment, wo ich sie nicht verstehe. Also diesen Ausraster bin ich voll dabei.
Ja.
Fühle ich total. Aber dass sie ihm dann nochmal auf den Leim geht, in dem Moment habe ich null gefühlt. Das fand ich, war für mich ein Riesenschwachpunkt in der Geschichte. Also einer von mehreren, aber den fand ich schon sehr gravierend.
Mhm.
Vor allem nachdem sie halt ja gerade mit dem Monster irgendwie auch so nah war und die so ein Vertrauen irgendwie auch aufgebaut haben, dass ich dachte, aber warum verspielt sie das? Ich fühle das jetzt null, dass sie jetzt noch so an ihm hängt und so in ihn verliebt sein soll.
Mhm.
Ich fand nicht, dass der Film mir das bis dahin so vermittelt hat, dass ich das in dem Moment glauben konnte. Das fand ich schon ein Problem für mich jetzt, aber...
Naja, also es wird ja auch gesagt in dem Gespräch, dass sie auch sagte so, naja, irgendwie, ich habe noch Gefühle für dich, weil die waren ja anscheinend auch mehrere Jahre zusammen, haben ja auch zusammen gelebt und sowas und haben ja auch zusammen an diesem Theaterstück ja auch gearbeitet, wo sie ja eigentlich die Hauptrolle kriegen sollte. Und so diese Schlussmachen kam mir für sie anscheinend so out of nowhere. Und offenbar hatte sie ja nicht so richtig die Gelegenheit, das vernünftig zu verarbeiten. Und entsprechend, gut, ist auch ein bisschen masochistisch, wenn man überlegt, okay, sie geht dann trotzdem zu dieser Produktion, um da vorzusprechen und dann quasi auf die Weise jeden Tag mit ihm.
Absolut, das ist ein anderes Problem, was der Film hat, ja. Nee, das Problem ist für mich immer so ein bisschen dieses, man kann es so runterbrechen auf Show, Don't Tell. Also wenn du halt sagst, was erzählt der Film mir? Und der erzählt mir eine Frau, die eigentlich den halben Film ausbricht aus ihrem Opfersein sie macht dann auch mal den Mund auf und so und sagt auch was dagegen, nur um dann sofort wieder Opfer zu sein, weißt du? Mhm. Das ist so für mich so diese Entwicklung in dem Moment nicht nachvollziehbar. Und ich finde, da gibt's so ein paar Momente. Also auch, ja, dass man dumme Entscheidungen trifft, das finde ich super. Vor allem das Gespräch danach mit dem Monster, fantastisch.
Mhm.
Also nachdem sie ihm fremdgegangen war und er sie so ein bisschen ins Kreuzverhör nimmt, nach dem Motto, erzähl mir doch mal, was war jetzt da mit ihm und so.
Mhm.
Und sie so rumdruckst, das habe ich halt, fand ich großartigen Dialog und so.
Ja.
Aber den Punkt, um da hinzukommen, den glaube ich halt nicht. Und das ist halt super schade, finde ich. Da merkt man, dass sie da vielleicht auch als Autorin einfach noch nicht so weit ist. Ich hoffe, das kriegt sie nochmal besser hin.
Ja, ich meine, wie gesagt, sie hat ja jetzt bisher nur so ein paar Kurzfilme gemacht. Das kommt mit Sicherheit in irgendeiner Form so. Aber ich denke schon, also ich meine, ich war selber noch nie in dieser Art von Situation, aber ich kenne das von mir selber auch so, wenn ich dann halt so einen richtig, richtig krassen Ausraster habe, dann ist eigentlich in den nächsten 3-4 Stunden nichts mit mir zu machen. Also dann bin ich dann einfach auch wirklich arschig dann auch zu meinem Umfeld und ich brauche dann erstmal einen Moment, wo ich dann wieder mich runterdrosseln kann. Aber das konnte Laura in dieser Situation anscheinend nicht. Und anscheinend hatte sie einfach dann, weil sie schon durch diesen Ausbruch dann einfach schon so ausgelaugt war, dass sie dann einfach gar... dann halt in dem Moment wirklich schwach geworden ist und dann vielleicht noch so einen leisen Funken hat im Sinn von, okay, vielleicht hat das doch irgendwas gebracht und so. Aber ja, stimmt natürlich, ist natürlich blöd wegen unseres Monsters, dass sie ja eigentlich vorher mit ihm schon so einen richtig krassen Bonding-Moment hatte und dann in alte Muster dann zurückfällt. Aber ja.
Ja, ich meine, da sind wir so ein bisschen bei diesem Kurzfilm, über den wir eben schon kurz sprachen.
Mhm.
Da geht's ja auch ein bisschen darum, dass, vielleicht kann man den einmal ganz kurz erwähnen, weil da geht's ja auch um eine Frau, die ja offenbar, es wird am Anfang, also Kurzfilm geht noch 15 Minuten, also guck ihn doch kurz an und dann hört ihr weiter.
Mhm.
Also es geht um auch eine junge Frau, die hatte offenbar nur 3 Beziehungen und auch jedes Mal war sie irgendwie schwer verliebt und so und ist halt todunglücklich. Und dann ist da so ein Dude, ist das ein Lieferwagenfahrer?
Genau.
Ja, genau. Und dem erzählt sie das und der sagt, hey, du brauchst einfach mal ja Interkurs mit Leuten, in die du dich nicht verknallst und so. Und das macht sie dann und das führt dann sozusagen wieder hin zu Liebe. Und ich habe gerade gedacht, genau das hätte jetzt diese Figur hier gebraucht, glaube ich. Mhm. Dann wäre das vielleicht auch nachvollziehbarer gewesen, dass sie sagt, so, sie muss sich jetzt mal das romantische, emotionale mal zur Seite legen und jetzt genau, damit man das dann wieder spüren kann.
Wahrscheinlich dann so. Aber immerhin wurde es ja schön gezeigt, dann so, was so die Dynamik zwischen Laura und dem Monster dann irgendwie auch betrifft, dass auch wenn die am Anfang erstmal so sehr konträr zueinander sind, also er ist halt die ganze Zeit so ein bisschen aggro ihr gegenüber und versucht sie auch so ein bisschen zu ärgern, aber dann so, das fängt dann so langsam an aufzuweichen, wo die dann zusammen dann Fernsehen gucken und dann auf einmal gucken sich dieses Fred Astaire Musical an so und dann erst will er das gar nicht, dann will er erst einen Horrorfilm gucken und sie so, nee, sie setzt sich dann durch und er gibt dann irgendwie nach und am Ende sitzt er selber heulend davor und dann kriegen die halt so einen kleinen Moment, wo, oder dann, nachdem sie ihre Audition irgendwie vergeigt hat, dann haben sie ja auch nochmal so einen Moment, wo sie ja zusammen irgendwie Theatertexte durchgehen und sie sagt noch erst noch, oh nee, ich traue mir das nicht zu mit Shakespeare und sowas und auf einmal fängt er an, dann irgendwas von Shakespeare hinzuschmettern und das ist so ein kurzer romantischer Moment, wo auch so denkst du, oh, so süß, wo es gefühlt hat, okay, da öffnet sie sich auch ihm gegenüber, wohingegen das dann halt so ein bisschen in der Seele wehtut, wenn dann später nach diesem One-Night-Stand da diese Konfrontation kommt zwischen ihr und dem Monster, wo sie noch sagt von wegen so, ja, was verstehst du denn von Liebe? Du bist ekelhaft und außerdem denkst du, oh Gott, du hast doch mit ihm geschlafen. Sei doch nicht so gemein zu ihm. So, er kann doch überhaupt nichts dafür. Er war die ganze Zeit für dich da und hat dir seelischen Beistand geleistet auf seine Art und Weise. Und aber gut, das ist ja halt auch so ein bisschen Storytelling, dass man ja manchmal irgendwie auch so diese Fallhöhe auch braucht, wo sie ja quasi erstmal aus dem Tal der Tränen ja auch wieder rauskommen muss, damit das Finale auch entsprechend kickt. Aber das ist schon, ja, irgendwie schon sehr interessant auch erzählt, auch immer diesen, wo er sich das erstmal ihr auch so präsentiert. Und es wird ja erstmal so inszeniert wie so ein Horrorfilm und du denkst ja auch so, oh Gott, creepy, und sie macht sich kein Licht an und geht in diesen Kleiderschrank und du hast nur dieses Flackerlicht und dann siehst du ihn einmal eben so im Hintergrund und sie dreht sich um und er hat dann so, was geht ab? Und du denkst so, okay, das ist sehr untypisch für so ein Horror-Ding, aber gut, wer die Trailer vorher gesehen hat, der weiß ja, dass das auch ein bisschen komödiantisch aufgezogen ist. Von daher erwartet man ja auch schon ein bisschen was in der Richtung und ich finde auch die Dialoge zwischen den beiden ja auch unglaublich witzig aufgestaltet. Von daher konnte ich schon die Beziehung zwischen den beiden durchaus nachvollziehen und auch mitfühlen. Also ich fand das jetzt gar nicht so abwegig, selbst in dem Moment, wenn einem mehr oder minder einem dämmert, so, okay, er ist nicht real so richtig. Also das wird ja schon, wie du schon sagtest, ja auch ziemlich deutlich suggeriert, gerade am Ende, wo dann klar ist, okay, er ist nicht mit irgendwie auf der Bühne, der ist die ganze Zeit immer nur abseits und niemand nimmt ihn wahr, sondern nur sie steht dann halt da so völlig blutverschmiert und dann Jacob im Hintergrund so völlig blutverschmiert auf dem Boden liegend. Aber ja, also ich finde so aus weiblicher Sicht, das feiert man total so, dass man sagen kann, so endlich kriegt so ein Arsch auch mal eine reingewirkt oder halt kriegt seine gerechte Strafe dafür so, dass er halt irgendwie ihr gegenüber so arschig war. Und man freut sich einfach für die beiden dann zusammen, dass man sagt, okay, sowohl sie als auch das Monster zelebrieren gemeinsam diesen Moment und das ist dann auch egal, ob es dann nur in ihrem Kopf ist oder nicht, aber man fühlt dann mit ihr und das ist so schön irgendwie und ja, manchmal brauchen wir auch einfach mal solche Stories, wo man schon eine sehr extreme Fantasie hat, aber die einfach nur in Bildversion dann zu sehen kriegt und die ja gar nicht wortwörtlich ausleben muss. Das finde ich irgendwie, manchmal ist das auch sehr befreiend.
Mhm.
Ne? Ich weiß nicht, aus männlicher Sicht, wie du das so nachvollziehen kannst.
Ich weiß nicht, ich glaube, mein Problem ist, dass ich die Figur so nicht so negativ empfunden habe, wie der Film mir sie gerne zeigen wollte. Also ich meine, klar, der ist. Ja, genau. Okay. Also ich finde, ja, er ist ein Arsch so, aber ich meine, sie ist ja die sich wirklich in die Gruppe drängt und seine Reaktion darauf, oh, das ist jetzt keine gute Idee, die wird ja auch sehr groß gespielt. Mhm. Denk mir, da hat er ja schon den richtigen Riecher und nicht sie. Und ich finde, sie benimmt sich teilweise so problematisch,
okay,
also sich einfach dieser Situation auszusetzen und dann auch mit ihm irgendwann wieder irgendwie was zu haben, zu so einem Zeitpunkt, wo ich es halt irgendwie so gar nicht fühle von ihrer Seite und aber auch nicht den Eindruck habe, dass es seine Avancen sind, die sie sozusagen überzeugen. Und ich finde, da ist konzeptionell irgendwas im Argen. Also ich finde halt, ja, das ist auch mein grundsätzliches Problem mit dem Film, dass ich finde, der Film hat zu viele Themen,
ja,
die halt teilweise nicht so gut zusammenpassen.
Okay.
Also ich sag mal so einfach jetzt eine, Liebesgeschichte mit seinen eigenen Ängsten oder halt diesem Monster unterm, aus dem Wandschrank oder von unterm Bett, finde ich einfach so konzeptionell total super. Mhm. Ich finde aber, es ist nicht ganz dieser Film. Also dieser Film will halt so vieles sein. Er möchte halt eine Auseinandersetzung sein mit psychologischen Problemen. Der möchte irgendwas über Beziehungen aussagen. Der möchte eigentlich so eine romantische Komödie mit diesem Monster sein und so. Mhm. Und ich finde, es ist einfach ein bisschen viel. Und dadurch funktioniert für mich vieles auch emotional nicht so, wie das, glaube ich, funktionieren sollte.
Ja.
Und eins davon ist halt diese Beziehung zu dem Jonathan? Oder wie hieß er jetzt gerade?
Jacob.
Jacob, ja. Dass ich denke, ja, also ganz bin ich nicht dabei. Also es ist diese Genugtuung, dass so ein Widerling am Ende auch noch mit dem Tod bestraft wird, dafür finde ich ihn nicht perfide genug und nicht arschig genug. Also da bin ich nicht so ganz dabei, muss okay. ich gestehen.
Naja, also ich habe das halt so aufgefasst. Also das Ding war ja dann so, die waren ja halt eine längere Zeit zusammen, die haben ja auch zusammen gewohnt, die haben zusammen dieses Theaterstück auch geschrieben. Mit ihr halt als Hauptrolle im Kopf. Und sie hat ja auch an den Songs ja auch irgendwie mitgewirkt, hat auch irgendwie eben dann vorgesungen. Also sie hat relativ viel von sich dann auch damit aufgeopfert. Und so wie ich das verstanden habe, die haben ja dann auch zum Beispiel dieses erste Gespräch dann halt mit der ganzen Crew, auch dann bei diesem Theaterstück. Und da wird auch nochmal so ein bisschen suggeriert, so naja, es geht ja quasi in diesem Stück um ein Mädchen, was vom Vater dann auf so eine Privatschule dann verdonnert wurde, um sie umerziehen zu lassen, weil sie anscheinend ein böses Mädchen ist und sowas. Und er versucht das so zu verkaufen im Sinn von, ja, das ist ja quasi so ein Empowerment für die Frau oder so, dass sie für sich einstehen sollte. Aber man sieht ein bisschen an der Reaktion von Laura, dass da anscheinend nicht so viel da hängen geblieben ist von dem, was ursprünglich, glaube ich, von ihr der Impuls dann eigentlich kam. Und dass er sich eigentlich genau konträr zu dem verhält. Also, dass er zwar sagt, okay, er möchte irgendwas Empowerndes für die Frauen dann irgendwie damit schaffen mit dem Theaterstück. Aber er sich selber dann halt wieder jetzt der Arsch irgendwie benimmt im Sinn von, okay, er steht Laura nicht bei. Er versucht mit jeder Frau irgendwie in die Kiste zu steigen, die irgendwie geht. Und die einfach dann fallen lässt, sobald sie auch mal einmal Nein sagt. Und ja, also so dieses, mir fällt jetzt kein besseres deutsches Wort ein, so dieses Shallow-mäßige, was er dann irgendwie verkörpert. Und ja, auch einfach so diese Sache dann von wegen, als sie ja dann dieses Gespräch dann haben, nachdem sie ihren Ausraster wiederum hatte. Klar, das war natürlich super unprofessionell, aber er hat sich ja auch gegenüber der Hauptdarstellerin ja auch super unprofessionell verhalten, indem er dann gar nicht irgendwie auf sie eingegangen ist, sondern einfach nur sie runtergemacht hat im Sinn von, ja, pff, das hättest du selbst auf dem Gerät mit meiner Oma singen können, sonst wäre immer noch einschläfernd. Und da einfach sich wie der letzte Arsch auch benimmt. Gut, so Künstlerszene, das kann auch schnell mal in diese Richtung auch gehen. So. Und ja, das die Situation sehr derartig eskaliert, ist natürlich schwierig dann auch in dem Kontext. Aber ja, dass er dann halt irgendwie die Situation trotzdem irgendwie nutzt, um mit Laura dann in die Kiste zu steigen und dann direkt im Anschluss zu sagen, ja, ach, übrigens, ich schmeiß dich aus dem Stück raus. Das ist einfach nicht die feine englische Art. Und dass er dann am Ende ihr dann auch vorwirft im Sinn von, ja, sie ist diejenige, die sein Stück sabotiert, obwohl ja das Publikum eindeutig zeigt, dass sie das gut finden, was sie da sehen. Also, dass er dann nicht sagt, okay, ich mache das Beste aus der Situation, sondern er sagt dann so, nee, jetzt ist der Abend völlig gelaufen und das ist alles furchtbar und du hast meine Karriere ruiniert. Das ist dann aber auch nicht so ganz fair.
Ja, ich will ihn auch gar nicht in Schutz nehmen. Ich finde nur, der Film macht nicht so viel daraus, wie man hätte machen können. Also jetzt diese erste Ansprache, die er vor dem Team zum Beispiel hält, wo er ja eigentlich sagt, er macht jetzt hier ein feministisches Stück. Das ist ja so drüber, das ist ja. Eigentlich ironisch inszeniert eigentlich, dass, also es einem wer förmlich ins Gesicht kotzt, dass das, was er sagt, nicht wahr ist so. Ja. Dass das ja einfach nur leere Worthülsen sind.
Ja.
Aber genau das ist ein bisschen das Problem, was dieser Film hat. Also, weil das ist in dem Moment ja wirklich fast eine Satire. Mhm. Und dafür hat das für mich in dem Moment dann eben kein so großes emotionales Gewicht mehr, weil es eben schon drüber ist. Es kommt für mich nicht aus einer Figur heraus, sondern eigentlich aus so einer Art Idee des Films, was der Film sagen möchte und so. Hm. Und ich finde, der Film verbleibt auf so einer Ebene von, ich habe hier ganz viele Themen, die sind mir wichtig und das sind ja auch wichtige Themen und der Film macht ja die richtigen Statements, aber die sind halt nicht so in Figuren gegossen, dass ich da emotional mitgehe. Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen meine Kritik, weil ich denke, es wäre halt meines Erachtens besserer Film, wenn man zum Beispiel die Krebserkrankung rausgelassen hätte Weil für mich hätte es gereicht, wenn er sie verlassen hätte aus dubiosen Gründen und es dann um ihr Mental Health geht und nicht auch noch um ihren körperlichen Health, oder es geht um die Beziehung zu dem Monster und nicht auch noch irgendwie um drei Beziehungen mehr. Mhm. Gut, das ist jetzt aber auch einfach nur so mein Gefühl, dass ich denke, weniger wäre an manchen Stellen mehr gewesen.
Ja.
Dass ich da einfach emotional mehr mitgehe. So. Weil, wie gesagt, vielleicht habe ich auch schon zu viel Theaterszenen erlebt hinter den Kulissen. So, dass ein Regisseur oder eine Regisseurin vorm Stück nicht mitbekommt, dass hinter den Kulissen die Hauptfigur ausgetauscht wird, denke ich mir, okay, it's a movie, aber es ist sehr,
ja,
sehr
unrealistisch. Ja, das fand ich auch ein bisschen unlogisch, wo ich dachte, das.
Und sich dann hinter die Bühne zu stellen in der Pause und hinterm Vorhang wild rumzuschreien, dachte ich, welchem Theater ist er denn da, wo das funktioniert? Mhm. Ja, aber gut, so sei es, aber.
Ja, das ist dann, it's a movie.
Aber es bringt halt mich dann immer auf so eine Ebene, wo ich denke, aber hat sie jetzt das ganze Ende vielleicht geträumt? Also, weißt du, das sind so die Gedanken, die mir dann im Kopf durchgehen, wenn ich diese Szenen sehe. Mhm. Und dann irgendwie denke, ja, und ist das das Monster wahr? Oder ist jetzt eigentlich alles, was sie jetzt ist das alles in Imagination? Und am Ende sagt dann auch noch die Regisseurin, ja, kann man sich ausdenken, wo ich denke, ja, naja, weiß ich nicht. Mhm.
Quasi so eine ausgelebte Fantasie in ihrem Kopf, dann so ein bisschen stärker.
Genau, im Prinzip ist es ja eigentlich ein Statement, der Film, ne? Mhm. Also, aber ich finde halt, es ist halt ein Statement-Film. Der macht Spaß, der hat irgendwie so seine Themen, die so ein bisschen verhandelt werden. Aber ich, ja, wie gesagt, eine Ebene mehr hätte ich halt persönlich gut gefunden, die mich so ein bisschen mehr catcht.
Ja, das ist natürlich auch die Krux, dadurch, dass wir halt den Kurzfilm nicht gesehen haben, also jetzt explizit, der halt dieses Thema ja schon aufgegriffen hat. Weil so wie ich das gesehen hatte vom Trailer her, ist es da eine ganze Dimension kleiner. Also das findet ja anscheinend primär bei ihr zu Hause statt, wo dann der Ex dann auch zu ihr dann nochmal explizit kommt und die da irgendwie ihre Auseinandersetzung haben. Also diese größere Dimension, die wir hier dann haben mit dem Theaterstück und da, was sie dann aufführen und dass sie überhaupt der Musiker arbeiten und sowas, das scheint ja eher ein neues Element zu sein, was ja einfach dem geschuldet ist von wegen so, hey, sie hat Geld bekommen, sie kann diesen großen Film dann machen. Wir hauen mal so richtig auf die Kacke und machen das entsprechend. Aber wie schon gesagt, das mit dem Budget dachte ich auch so, boah, und dann noch ein Theater anmieten und die ganzen Komparsen und hast du nicht gesehen. Also das ist schon erstaunlich. Ja. Also.
Und ich habe tatsächlich noch einen Punkt mehr, so wenn wir schon bei Kritik üben sind. Mhm. Also wie gesagt, diese Statements sind mir auch nicht so ganz klar. Also ich meine, klar, der Jacob ist ein Arsch, so, I get that. Dass man nicht gut mit ihr umspringt und sie sich mit ihrem Ängsten auseinandersetzen muss, verstehe ich auch. Das jetzt aber ausgerechnet dieses Monster, was ja offenbar in ihr lebt, jetzt sozusagen dann auch zwingend männlich gelesen werden muss und mit dem sie dann plötzlich einfach eine Beziehung führt, um dann die letzte Beziehung zu überwinden, das scheint mir auch eine relativ leichte Lösung zu sein, die man gehen kann als Filmemacher, Filmemacherin, wenn du mir folgen kannst.
Ja, also meinst du, hättest auch dir vorstellen, dass es ja eigentlich auch eine weibliche Version sein könnte? Also das auch
ja, oder einfach neutral, dass es wirklich ein Monster ist und nicht unbedingt ein ja offensichtlich auch gut aussehender Mann, der halt zu einem gut aussehenden Monster geschminkt wurde, in dem man sich dann auch leicht in Anführungszeichen verlieben kann. Aber mein Problem damit ist so, sie ist ja eine Person, die möchte ja eigentlich aus dieser Beziehung ausbrechen, die ja offenbar ihr auch nicht gut getan hat und so. Und sie verklärt die Beziehung ja auch noch in Rückblenden, was ich auch denke, ja gut, daran müsste sie eigentlich arbeiten. Mhm. Aber ihre Lösung ist, dass sie mit ihren Ängsten in Form von diesem Monster einfach die nächste Beziehung beginnt. Und weil der halt so gut und nett ist und so funktioniert das auch alles, der ist eben kein Arsch. Aber die Lösung ist offenbar einfach, die nächste Beziehung mit der nächsten Person einzugehen, selbst wenn die mal eine nette Person ist. So.
Ja.
Und das finde ich zum Beispiel nicht ganz clever.
Ich finde es aber gar nicht so abwegig, dass es tatsächlich eben dann halt diese Konstellation auch gibt, weil im Grunde genommen dadurch, dass wir halt eben einen männlichen Gegenpart dann haben, kriegen wir halt so diese komplette Spiegelung auch von wegen so, sie ist halt eben die weibliche, schüchterne, verängstigte, so toxisch positive Person und er ist halt so total das Gegenteil dann im Sinn von, also halt eben ist männlich, das ist halt grob, er flaumt dann rum, ist teilweise ungepflegt und hat auch keine Manieren und sowas und erst so nach und nach wird das ja immer weicher, also im Sinn von, dass sie dann mehr auch mal so einen Outburst dann hat und er dann auch ein bisschen sanfter im Gegenzug dann wird und sie sich auf die Weise dann so Stück für Stück dann auch annähern. Also von daher finde ich da die Lesart gar nicht so verkehrt in dem Sinne. Also klar hätte man das auch komplett queer aufziehen können, aber dann wäre, glaube ich, dieser Kontrast nicht so stark. Also ich glaube, dann wären sie sich am Anfang schon zu ähnlich, als es da diese Reibungspunkte geben würde. Also sollte ja eben so diese Harry und Sally Vibes ja auch irgendwie haben, so hatte ich das ja zumindest verstanden, um das dann für sich dann aufzuarbeiten. Aber klar, gerade weil du ja auch gesagt hast, es gibt ja auch noch diesen anderen Kurzfilm, das fand ich auch super spannend, den habe ich ja jetzt erst gestern das erste Mal gesehen und dann halt den in Hinblick auf diesen Film dann zu schauen, fand ich dann auch irgendwie interessant, weil da hatte ich wiederum eher das Problem, wo ja dann quasi dort die weibliche Hauptfigur sich so sexuell extrem auslebt, im Sinn von, ich stürze mich jetzt nicht mehr in eine Beziehung, weil ich Angst habe, verletzt zu werden. Und dann einfach mit allen möglichen Leuten dann einfach nur sexuelle Interaktionen noch irgendwie hat und sich da entsprechend austobt. Und irgendwann trifft sie dann halt auf einen Mann, der einen halben Kopf kleiner ist als sie. Und die verbringen ja auch erstmal so ein bisschen awkward, ein bisschen Zeit miteinander, was auch sehr merkwürdig dargestellt ist, im Sinn von, ja, okay, versuchen irgendwie Smalltalk zu halten, aber dann landen sie auch in der Kiste. Und dann fängt er an, sie voll zu texten. Und ich dachte so, also das fand ich dann schon ein bisschen creepy irgendwie, wo ich auch dachte, da fand ich das wesentlich weniger nachvollziehbar, warum sie am Ende sich darauf einlässt, ihn dann doch wieder reinbittet und sagt, hey, wollen wir doch Pizza bestellen, sowas, wo ich dachte, also das wäre, da, die Figur war mir dann schon wieder zu extrem, so, weil er hat ja alles Mögliche erzählt und mögliche Zukunftsszenarien auf sie einhämmert, wo ich auch dachte so, wow, Moment mal. Das ist ja komplett das Gegenteil zu dem, was sie ja eigentlich macht. Sie will ja gerade erstmal diese Freiheit haben im Sinne von, ich will mich gar nicht binden. Und er überlegt schon über so Szenarien von wegen, ja, wie ist es dann, wenn er auf einmal, wenn sie auf einmal in seiner Unterwäschenschublade sucht und dann auf einmal einen Ring findet und was ähnlich, was alles. Wo ich auch dachte, was ist das? Und dann am Ende, er geht zwar noch irgendwie raus, aber dann irgendwie nochmal fünfmal bei der anklopft. Das hat ja schon wieder diese Vibes von wegen so, als Mann musst du einfach nur hartnäckig genug sein und dann wirst du wieder reingelassen. Und das hatte ich das Gefühl, das war in dem Film zum Glück nicht so. Weil das hätte ich dann eher cringe gefunden.
Ja, aber ich finde tatsächlich, die Vibes sind sehr ähnlich. Also ja. Ich finde, ich bin da ganz bei dir, dass ich das auch problematisch fand. Was ich aber grundsätzlich halt viel problematischer finde, ist, dass die Lösung von, ich bin jetzt unglücklich aus einer Beziehung raus, die Lösung auch da am Ende ist, ich gehe in eine neue Beziehung. So. Ich hätte es halt viel besser gefunden zu sagen, was halt, glaube ich, auch jeder sagen würde, hey, du musst erstmal mit dir selber irgendwie glücklich werden. Und dann ist man auch bereit für eine gesunde Beziehung, als dann zu sagen, ja, aber die Lösung ist einfach irgendwie die nächste, so, nachdem man sich ein bisschen ausgelebt hat, finde ich halt auch verkürzt. Und ich finde, das ist halt von der Message nicht so ganz anders unproblematisch wie das, was ich in diesem Film hier sehe, dass ich denke, eigentlich will sie die richtigen Dinge, aber ich finde die Mittel, die sie wählt, darüber kann man diskutieren, so. Das ist so mein Gedanke dazu.
Ja, also jetzt hier bei Mein Monster ist es natürlich dann sehr rabiat und das Ende, dass man sagt, okay, sie rastet so aus, dass sie ihn einfach dann auch am Ende umbringt. Klar, das ist natürlich die höchste Straftat, die man überhaupt nur begehen kann in dem Falle, um seinen Ex loszuwerden. Aber wie gesagt, was du schon eben andeutest, von wegen so, es könnte ja auch sein, dass es einfach alles eine komplette Fantasie ist und dass man sagt, okay, das ist einfach nur so ein Sinnbild davor, wie geschockt einfach das Umfeld ist, wenn man als Frau tatsächlich mal so einen Ausraster hat. Weil es sind ja mal alle total überrascht, wenn man so einen Outburst dann hat. Also ich kenne das von mir auch so. Wenn ich dann mal so einen Punkt erreicht habe, wo ich sage so, ich habe so richtig, richtig, richtig die Schnauze voll und ich muss einfach meinen Frust loswerden, dann sind immer alle erstmal total geschockt im Sinn von so, Moment mal, was passiert denn jetzt dann so? Und ja, also gerade für uns introvertierte Menschen dann so, wenn das mal, wenn so ein Punkt mal erreicht ist, also das ist so ein Aspekt, den ich bei dem Film sehr, sehr fühle, wo ich dachte, okay, ich gehe mit dir so und das ist so dieses good for her Aspekt, so den man ja auch in anderen Filmen ja auch zum Beispiel sieht. Also ich weiß gar nicht mehr, womit das verglichen wurde, auch so Sachen wie eben zum Beispiel mit Black Swan oder Carrie auch und ich glaube Heathers wird ja auch irgendwie so mit dran gezogen. Oder halt der letzte Film, den er hat mit Lisa Frankenstein, wo es ja auch so ein bisschen auch um dieses Female Rage geht, von wegen so alle sind irgendwie scheiße zu ihr, nur halt die Monsterfigur ist dann halt sehr supportive und unterstützt sie, selbst wenn es dann manchmal etwas, ja, mordlustig dann ist, aber es ist halt eine Filmfantasie und da, wenn man sich mal anguckt, was sonst alles dann so an Filmsachen dann gibt, so wo Leute dann irgendwie Leute abmetzeln, dann ist das ja noch verhältnismäßig harmlos, indem ja dann quasi der ganze Frust dann nur gegenüber eine Person dann geht und dadurch, dass der Film ja auch schon doch eher satirisch aufgezogen ist, darf man das ja auch nicht für bare Münze nehmen und ja, wie gesagt, das Ende ist auch nicht ganz klar im Sinn von, okay, ist das wirklich so 1:1 passiert und oder nicht oder ist es halt nur ihre Vorstellung, weil so der finale Shot auf sie dann auch so, wo sie da blutverschmiert auf der Bühne steht und ihren Song da performt und am Ende ist erstmal Totenstille und alle im Publikum denken sich auch erstmal so, ist das gerade wirklich passiert? Und der eine sogar noch meint von wegen so, ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie finde ich das spannend. Und man erst so nach und nach so diese Unruhe im Publikum auf einmal merkt, im Sinne von, oh Gott, wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und man dann halt so ihren Blick dann sieht in die Kamera und wo man dann halt so dieses, ja, so diesen Löwen, dieses Löwengroll oder Grummel dann irgendwie dann hört, so wo man sagt, okay, da verschmilzt das so miteinander eher, so dass man sie auch als Monster auch wahrnimmt. Und ja, also für mich ist es mehr halt tatsächlich so, wie die Regisseurin auch sagt, das ist halt so eine Allegorie auf, im Sinn von, hey, lass dein inneres Monster raus und es ist auch völlig gesund, auch mal seinen Frust rauszulassen. Schluck das nicht immer an dich runter, also lass dir nicht alles gefallen, ist für mich so die extremste Message. Von daher finde ich dann auch, was jetzt so diese Romanze betrifft, dann schon nachvollziehbar und nachfühlbar, also von daher mochte ich das schon, so die Dynamik für die. Aber ja, gut, dass es nur in ihrem Kopf ist, ist natürlich dann auch so ein bisschen so, man denkt sich so, es ist irgendwie auch ein bisschen schade, aber gleichzeitig denkst du, naja, so einen mordhungrigen, ja, Monstermann, so willst du vielleicht auch nicht unbedingt an deiner Seite haben, so, und so bist du es selber, die das verantworten muss, wenn sie das tatsächlich so umgesetzt hat, das wissen wir halt nicht, aber der Film suggeriert das ja einem schon in irgendeiner Form. Von daher. Mhm.
Ne? Ja, also wie gesagt, das Ende, ich finde es nicht super toll, aber damit habe ich gar nicht so große Probleme. Also es ist halt irgendwie schön, das wird ja auch dann ein bisschen musikalisch und ein bisschen abgefahren und die Kamera fliegt drumherum und so. Mhm. Also da habe ich jetzt gar nicht so viel zu kritisieren. Das ist irgendwie eine logische Überdrehtheit, die dann da irgendwie am Ende kulminiert so. Ja. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen, wie gesagt, inhaltliche Probleme grundsätzlich mit dem Film. Zum Beispiel, dass sie nur kreativ sein kann, offenbar, wenn man irgendwie am Klavier sitzt und sie inspiriert oder so. Mhm. Das hatte sie dann mit dem Jacob, als sie das Stück gemacht haben. Dann hat sie, während sie so traurig ist und Depression hat, irgendwie da klar künstlerische Barrieren, die aber auch erst gelockert werden, wenn halt das Biest mit ihr gemeinsam irgendwie musiziert. Mhm. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade, weil wenn es halt um Empowerment geht, dann fände ich es halt viel spannender. Ich meine, sie hätte ja auch einfach in ein nächstes Stück gehen können oder ein eigenes Stück machen können und so, wenn sie so großartig ist, sage ich mal. Wenn der Film einem das erzählen möchte und sich nicht dann wieder an diese Person binden. Und ich finde, wie gesagt, die Themen sind so ein bisschen durcheinander. Wenn es halt wirklich darum geht, sie kann von diesem Typ nicht loslassen und geht deswegen. Aber ich habe so das Gefühl, wenn sie mit ihm telefoniert, wenn sie dann schon sagt, sie ist jetzt in dem Ensemble drin, dann dachte ich, okay, klar, das ist so als Kurzschlussreaktion irgendwie erzählt, aber ich fühle es nicht. Und ich fühle halt viele dieser Storybeats nicht so richtig. Hm. Und das ist für mich halt ein Problem. Also, dass ich irgendwie denke, ich würde halt gerne die Figur besser verstehen. Und ich finde zum Beispiel dieser Moment, wenn sie am Ende aufs Biest trifft und auch da durch den Wandschrank geht in seine Welt, die ist eh toll gemacht, da diese Szene, in diesem extra Raum, wo das Biest lebt.
Mit den ganzen verlorenen Socken. Mhm.
Genau, aber dieser Dialog, den sie dann haben, wo sie so rumdruckst, weil sie ihn gerade betrogen hat und so, das habe ich gedacht, das fühle ich halt total. Das ist halt so einer dieser total ehrlichen Momente, die der Film hat. Und ich finde, das hat er in dieser Beziehung manchmal zwischen den beiden. Mhm. Und irgendwie habe ich mir gedacht, aber ich hätte, glaube ich, gerne den Film gesehen, wo es viel mehr um die beiden geht und gar nicht um das Ganze drumherum. Also, so, ich glaube, ich wiederhole mich jetzt langsam auch.
Ja, alles gut.
Also meine Kernkritik, aber wie gesagt, der Moment ist zum Beispiel für mich so einer meiner Lieblingsmomente im ganzen Film.
Ja. Ich fand halt die Momente so schön, so wo einmal halt, wo sie diese Shakespeare-Sachen dann irgendwie dann einmal durchsprechen, so wo man so einen sehr sanften Moment von ihm ja auch irgendwie mitkriegt, wo man merkt, so okay, er hängt sich da auch wirklich rein und ist da nicht einfach nur so prollig und sagt dann so, hey, ich kann das, sondern er macht das auch wirklich gefühlvoll und man dachte so, oh, ist das schön.
Ja, und Moment, da ist aber, genau, das ist ja der Moment, wo sie auch das einzige Mal so wirklich mal Regie führt, so. Mhm. Eigentlich ja diese Position, die sie ja eigentlich verkörpern könnte, wenn sie dann ja sich von diesem anderen Typen da mal loseisern würde.
Ja, aber da war es ja auch so, dass dann, das ist ja noch bevor das Monster dann auftaucht, dass sie ja Jacob ja noch irgendwie eine SMS schreibt und so im Sinn von, hey, wo noch ziemlich klar wird, also es geht ja auch nicht primär um ihn, sondern auch um das Stück selber, weil sie hat ja auch einfach sehr viel Energie und Zeit dann auch in dieses Stück mit rein investiert, wo sie auch sagt, so, hey, nimm mir das nicht weg. Also das hat nicht nur mit ihm persönlich zu tun, sondern es geht ihr auch um das Stück selber dann auch, dass sie das einfach ja, einfach mitverteidigen möchte und
aber
auch
da würde ich dir insofern widersprechen, als dass ich das zwar inhaltlich höre, aber ich sehe es nicht. Also das ist genau meine Kritik, dass ich denke, ich sehe nicht, dass ihr das Stück wichtig ist.
Okay.
Also es wird halt gesagt, aber ich sehe es nicht, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich habe nicht den Eindruck, dass sie, also sie hängt an ihm oder irgendwie hat sie halt Probleme mit der ganzen Welt so. Aber ich sehe nicht, warum ihr das Stück wichtig ist. Und ich glaube, das hätte wäre was, was man anders hätte erzählen können.
Den Eindruck hatte ich jetzt eigentlich nicht so, weil halt, sie hätte ja auch zum Beispiel sagen können, sie lässt sich zum Beispiel auf das Thema Zweitbesetzung überhaupt nicht ein. Da hat sie gesagt, okay, ich mach's trotzdem. Also so im Sinn von, okay, besser so als gar nicht. Und dann auch bei der ersten Lesung, da ist sie auch wirklich super vorbereitet, hat alles dabei, hat noch 5000 Textmarker, die sie sich noch ordentlich dahinlegt und so. Und man sieht ja eigentlich auch, wie sie wirklich sehr konzentriert an dem Stück auch mitarbeitet. Und es gibt ja dann so montagemäßig dann so Momente. Und das erste Mal, wo sie wirklich so extremst auffällt, ist dann halt, wo dann die Situation mit Jackie dann ist und so, wo sie dann halt in ihre Bresche dann springt. Aber davor hatte ich schon das Gefühl, dass sie das auch sehr, sehr ernst nimmt. Also da ist sie ja schon eigentlich sehr professionell dann auch. Also den Eindruck hatte ich jetzt nicht, dass es nicht so rüberkommt, aber das ist jetzt vielleicht eine sehr subjektive Wahrnehmung.
Also ich sehe schon, dass sie da professionell ist, wenn sie da arbeitet. Aber ich sehe nicht, dass das Stück ihr wichtig ist. Also das ist für mich halt ein Unterschied. Also das hätte man früher erzählen müssen im Film. Also ich habe eigentlich den Eindruck, immer dann, wenn erzählt wird, dass sie gemeinsam arbeiten, habe ich eigentlich den Eindruck, ich sehe eine geschönte Version dieser Beziehung. Und ich habe aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kapiert, dass es wirklich um dieses Stück geht. Ich habe gedacht, ja, sie verklärt das jetzt, was da passiert ist in der Vergangenheit.
Verstehe.
Ja, aber das ist so, wie ich das halt wahrgenommen habe. So.
Ja, alles gut. Das ist ja auch völlig legitim dann so. Nee, auf einen Moment wollte ich auch noch eingehen, dann später auch mit dem Monster, was ich auch so sehr schön fand, war, wo sie das auch mal so ein bisschen zulässt im Sinn von, okay, sie will auch mal ein bisschen aggressiv dann sein, ist ja dann, wo er auf einmal anfängt, so die Teller zu zerschmettern von ihrer Mutter und sie erstmal noch sagt, um Gottes Willen, das können wir doch nicht machen. Und er dann so sagt so, hier, mach das auch mal. Und sie macht es dann auch. Und auf einmal merkt sie so, das tut richtig gut. Und dann einfach dann weitermachen. So. Und das ist so ein befreiender Moment, wo ich denke so, ja, also so diese kleinen Momente hätte ich gern noch viel mehr gehabt, wo ich denke so, hier, mach das so und das ist schön so. Aber ich verstehe auch auf jeden Fall deine Kritik, dass du sagst, das ist einfach, das sind zu viele Personenkonstellationen. Also ich glaube, das ist halt eben das Problem, wenn du von einem Kurzfilmkonzept auf ein Langfilmkonzept dann rüber stülpst und dann überlegst, okay, wie kannst du das Ganze noch weiter dann ausformulieren und dann, das sind quasi diese, ich glaube, das sind jetzt 2 Stunden, die der Film jetzt neu lang sind. Der andere waren, glaube ich, maximal nur 20 Minuten. Das ist einfach, 104 Minuten sehe ich gerade. Das ist einfach sehr viel Zeit, wo sehr viel Material noch irgendwie reinkommt. Aber man kann sich auch schnell darin verzetteln. Da gebe ich dir soweit recht. Aber gut, ich finde, für ein Spielfilmdebüt ist das schon extrem gut gemacht. Also da habe ich auch schon schlimmere Erstlingswerke gesehen. Und gerade auch auf Basis dieses relativ kleinen Budgets, was wir beide auch schon festgestellt haben, haben sie ja eigentlich schon wirklich sehr viel rausgeholt. Also das will ich auch soweit honorieren. Also da will ich da auch gar nicht zu viel Bashing irgendwie betreiben und zu sagen, so, okay, das, zigtausend Sachen hätte man auch anders machen können. Also wie gesagt, und halt dieses die Problematik von mit einem 20-Minuten-Film dann halt auf einen 104-Minuten-Film rüber zu wechseln, wo man das ja irgendwie mit Material auch füllen muss, das ist ja natürlich auch eine Kunst für sich.
Ja, wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Ich habe irgendwas gelesen, dass sie wohl ursprünglich sowieso einen Spielfilm machen wollte und weil das irgendwie dann noch nicht ging, haben sie erst einen Kurzfilm gemacht. Aber ja, okay. Ich weiß nicht, ob das da widersprüchliche Aussagen gibt oder so.
Ich hatte es so verstanden, dass sie erstmal so dieses Stipendium gekriegt hat, um halt den Kurzfilm zu machen. Und daraus hat sich dann das andere dann entwickelt.
Okay, kann auch sein. Ja. I don't know.
So, aber alles im Ganzen.
Ja, nee, aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall sehenswert. Also
ja. Definitiv.
Da kann man gar nichts sagen. Ja.
Aber ich muss auch immer so hervorheben, also ich finde ja auch einfach den Look von unserem Monster extrem geil. Du hattest ja schon erwähnt gehabt, so ganz am Anfang bei dem Erstkontakt mit dem Märchen, so dass es ja doch sehr an Ron Perlmans Beast-Designer irgendwie auch anlehnt. Und den gebe ich auch total recht. Also es hat ja so dieses sehr löwenartige irgendwie vom Look her so. Aber gerade dadurch, dass er auch noch so diesen sehr trockenen Humor auch irgendwie dann hat, so finde ich das irgendwie nochmal so zusätzlich interessant, weil so dieser Ron Perlman-Charakter, der war ja, glaube ich, eher so dieses 80er-Jahre-Mystery, ultra-romantisch aufgezogene und hier hast du so ein bisschen dieses Schnoddrige, was mich sehr an Hellboy auch erinnert hat. Also quasi ein bisschen eine Kombination aus beiden, was auch witzig ist, weil es beides mal Ron Perlman ist. Und da dachte ich so, ja, das passt eigentlich irgendwie ganz gut, das ist eigentlich ganz charmant. Und das gibt den Ganzen auch nochmal so einen ganz lustigen Flair auch. Und gerade mit diesem modernen Setting. Weil wenn du dann so ein Ron Perlman Biester irgendwie da vor dir sitzen hättest, das würde, glaube ich, in diese Art von Film auch gar nicht reinpassen.
Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, dieses männlich Gelesene finde ich halt ein bisschen problematisch. Mhm. Ich finde aber auch, und das ist, glaube ich, dann auch ein bisschen mein Problem mit dieser Biest-Geschichte, dass die mir halt immer ein bisschen persönlich zu schön sind, mhm. um zu glauben, dass also ich finde ihn zum Beispiel nicht furchteinflößend. Also mhm. am Anfang wird ja so ein bisschen erzählt, dass er Leute erschrecken soll und so. Und ich finde, das zum Beispiel funktioniert für mich nicht besonders gut. Mhm. Weil ich finde, dafür ist er aber auch als Figur die ganze Zeit viel zu freundlich körperlich und so. Ich habe mhm. am Anfang nicht den Eindruck, dass er eine ernsthafte Bedrohung ist, sondern ist ja eigentlich gefühlt von Minute eins für mich, selbst wenn er irgendwie mal spielt, dass er irgendwie böse ist, irgendwie die ganze Zeit freundlich und zuvorkommend und sehr, also einfach überhaupt nicht übergriffig. Ja. Und dann auch einfach visuell, ja, er sieht halt irgendwie aus, wie man halt so ein Biest irgendwie Make-up-mäßig schminkt und das auch sehr gut gemacht. Mhm. Aber irgendwie zu schön.
Ja, na gut, es war auch ein bisschen der Wunsch von der Regisseurin, dass er halt schon, er muss schon einen gewissen Grad an gutem Aussehen dann haben, so, weil man sonst halt mit ihm nicht so richtig bonden kann in irgendeiner Form, weil wenn es halt dann zu abstrakt ist, dann fällt es einem auch schwer, dann halt sich dem nahe zu fühlen. Das verstehe ich auch total, weil Monsterdesign ist auch eine hohe Kunst für sich, also halt einer meiner liebsten Regisseure ist ja auch Guillermo del Toro, der ja auch sehr, sehr viel da Wert drauf legt, dass das Make-up auch entsprechend gut ist und da ist es ja auch eine Kunst für sich, dann halt ein gutes Monsterdesign ja auch zu schaffen und wo er dann zum Beispiel auch mit Shape of Water ja auch gesagt hat, okay, er wollte dann schon bewusst dann halt in dieses Monströse auch so eine gewisse Sexiness auch reinbauen, so, also da bei Doug Jones hat er auch gesagt von mir so, ja, hier, stell dir vor, du bist ein Matador und entsprechend hast du dann auch so diese Körperhaltung auch und ja, ich habe da so einen Sweet Spot dafür, muss ich auch zugeben. Also.
Ja, ich bin da so ein bisschen ambivalent. Also ich meine, in dieser Geschichte macht es schon Sinn, dass er so ein bisschen auch attraktiv ist, mhm. weil sonst würde man es wahrscheinlich wirklich nicht kaufen.
Ja.
Gleichzeitig denke ich mir aber, wie interessant wäre die Geschichte, wenn er wirklich wie ein Biest wäre. Also wirklich, oder keine Ahnung, in dieser Ursprungsgeschichte soll er ja eigentlich abstoßend sein und erst die Liebe macht ihn sozusagen zu einem Prinzen und dann ist er irgendwie auch körperlich plötzlich attraktiv. Aber wenn er natürlich die ganze Zeit schon die Attraktivität vorhanden ist, nimmt das natürlich ganz viel aus so einem Dilemma, sage ich mal. Und dann ist es am Ende gar kein Dilemma mehr. Und weiß nicht, da bin ich so hin und her gerissen. Also ich fände das andere auch mal spannend, so eine Variation zu sehen, wo die Person wirklich abstoßend ist und man verliebt sich trotzdem und nicht immer, ja, schöne Menschen treffen aufeinander und man behauptet immer nur, die eine Person wäre hässlich. Das ist so dieser Highschool-Film, wo dann das hässliche Entlein irgendwann die Haare öffnet und plötzlich ist sie bildhübsch. So.
Das Make-over, das ist halt, die Brille abnehmen.
Genau, die Brille ab, ja.
Oh Gott. Ja
und
ja.
Plötzlich ist sie so die schönste von der ganzen Schule und funktioniert einfach ja. irgendwie nicht so richtig gut, ich weiß nicht.
Ja, ja, ich weiß total, was du meinst, also das mag ich dann auch nicht so. Aber wo du es gerade so ein bisschen geschildert hast, mir ist gerade ein Film wieder in den Sinn gekommen, da geht es aber nicht um eine Love Story, aber es geht dann trotzdem irgendwie um so eine Art Beziehung oder Verbindung miteinander. Ich weiß nicht, hast du den Film Der Nachtmahr gesehen?
Ja. Ne, mag ich nicht besonders, muss ich dazu sagen, aber ja.
Ja. Ich habe mit der Hauptdarstellerin mal für irgendeine Vorabendserie mal zusammengearbeitet und wir hatten uns so ganz kurz über den Film auch unterhalten und so und sie hat sich dann so schlapp gelacht, als ich dann erzählt habe, dass es ja irgendwie da zigtausend Theorien zu diesem Film auch geht. Ich weiß nicht mehr, wie das Gespräch ausgegangen ist, aber da haben wir im Grunde ja auch so dieses Element von wegen, okay, wir haben da auf einmal dann so ein Wesen, was irgendwie völlig grotesk irgendwie ist und irgendwie ist es in ihrem Haus damit drin und sie weiß damit nicht umzugehen und irgendwann hat sie dann doch so einen Punkt erreicht, wo sie sagt, okay, ich kümmere mich halt um dieses Wesen, auch wenn ich es eigentlich total abstoßend finde und ja, das wäre natürlich halt auch ein Aspekt, den man halt hätte überlegen können, ob man sagt, okay, hätte es dann unbedingt auf eine Liebesgeschichte hinauslaufen müssen oder hätte man das irgendwie auch anders aufziehen können in irgendeiner Form, also dass es dann vielleicht auch nur auf einer freundschaftlichen Ebene dann ist, dass man sagt, okay, das ist wie so eine Art Ally Charakter dann ist, dass man sagt, okay, die Biestfigur ist dann irgendwie da, aber es kommt zu nichts Romantischem zustande, sondern das ist einfach nur dieses Supportive. Also gerade jetzt auch im Hinblick auf diesen anderen Kurzfilm, also dieses Aspirational Slut, dass ja auch diesen Pizzalieferanten so, der halt auch total so, dann unsere Hauptfigur dann irgendwie auch da coacht und so ein bisschen so eine Mentorfigur, dann ist, vielleicht hätte das ja auch gut funktioniert, dass man sagt, okay, die Beast-Figur ist dann eher dieser Pizzalieferant von der Funktion her. Vielleicht hätte das ja auch schon ein bisschen was gebracht. Aber gut, ist dann die Frage, ob dann so die, die Fallhöhe dann halt tatsächlich dann noch gegeben wäre.
Ich habe mich tatsächlich gefragt bei dieser Sexszene mit dem Beast, ob das so eine chiffrierte Geschichte ist, dass sie jetzt auch mit sich selber wieder so weit im Reinen ist.
Kann man so lesen, ja.
Ja, aber es wird halt auch irgendwie dafür, dass der Film ganz vieles auserzählt, das dann irgendwie vorher auch nicht so wirklich thematisiert. Mhm. Also so ein paar Möglichkeiten so ein bisschen offen gelassen auf jeden Fall.
Mhm. Ich meine, es würde auf jeden Fall auch Sinn machen, also weil ich meine, sie hat ja eben halt diese Krebsgeschichte. Kann ja auch sein, dass es Darmkrebs ist. Wir kriegen das ja nicht ausformuliert. Aber man sieht ja ab und zu mal so montagemäßig, dass sie ja tatsächlich so in Bauchregionen dann irgendwie dann noch mit so körperlichen Sachen zu kämpfen hat. Und ich mir dann schon vorstellen kann, dass sie dann auch mit sich körperlich auch nicht im Reinen ist und sie sich die ganze Zeit auch mit Kuchen voll Stoff und alles dann vollrotzt mit Taschentüchern, dass sie sogar nachbestellen muss. Also das.
Ja, jetzt habe ich mich tatsächlich gefragt, ob da so eine Ernährung so gut ist, wenn man sowas hatte, aber. Okay.
Ich glaube, bei Stressessen ist das egal. Okay. Solange sie ihre Medikamente nimmt, geht das vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Ja. Ich hatte selber nie Krebs, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber vielleicht sagt sie sich auch so, na, jetzt ist mir eigentlich auch alles egal. Und es gibt ja auch diesen Moment, wo sie ja bei diesem Arzt dann ist und er noch sagt so von wegen so, yay, sie sind geheilt, so, sie haben keinen Krebs mehr. Und sie kann sie kann sich überhaupt nicht darüber freuen. So. Und da dachte ich auch so, oh Gott. Das ist auch schwierig, wenn du halt wirklich niemanden in deinem Umfeld sonst hast, der dich in irgendeiner Form unterstützt. Das kann einen auch ganz schön psychisch anfressen. Also.
Ja, aber das fühle ich auf so anderen Ebenen auch. Also ich bin auch immer so jemand, wenn ich dann, keine Ahnung, ich weiß noch damals mein Abi, wo auch so alle so, yeah, Abi, feiern. Mhm. Ich war so, ja, und jetzt? Das war so mein Gedanke. Also da fühle ich das total. Aber.
Ja, wenn das so ein Cut ist, man erstmal denkt so, okay, was mache ich denn jetzt? Und ja. Fühl
ich. Ja, ich meine, wenn das Leben sowieso nicht toll ist, also dann ist es natürlich schön, dass man gesund ist, aber weiß man in dem Moment vielleicht nicht unbedingt zu würdigen.
Ja, gerade wenn man keine Perspektive hat, und ich glaube, das ist ja auch, nachdem sie ja dann schon die Nachricht gekriegt hat, von wegen, sie ist aus dem Stück rausgeschmissen worden und sie ja dann erst recht nicht weiß, wohin mit sich überhaupt, und denke mir auch so, ja gut, dass sie dann erstmal so ein emotionales Loch noch weiterhin fällt, das ist schon nachvollziehbar, und dass dann halt die Situation dann aufkommt von wegen, okay, dann kriegt sie das auch noch mit Jacob und ihrer angeblich besten Freundin noch raus, was ja dann erst recht nochmal so ein Schlag in die Magengrube dann ist, wo auch so denkst du, okay, jetzt ist gerade alles egal, jetzt ist nach mir die Sintflut quasi. Also ich finde schon durchaus nachvollziehbar, so für also was so ihre emotionale Reise auch betrifft. Aber ja, vielleicht wollte der Film ein bisschen viel für ein Spielfilmdebüt, aber ich mochte ihn ja trotzdem.
Ja, ich auch. Also, ich meine, auch wenn ich motze, das heißt ja nicht, dass ich nicht vieles andere toll finde.
Alles gut.
Wie gesagt, es man gibt darf so ja einzelne Szenen. Ja, wie gesagt, eigentlich alles mit dem Monster und ihr, so zwischenmenschlich total spannend. Mhm. Wie gesagt, ich hätte nur persönlich halt, glaube ich, den Film noch viel mehr darauf konzentriert, weil ich finde, das sind halt die mitunter stärksten Momente.
Mhm. Also mehr so wie so Kammerspiel vielleicht sogar.
Ja, ich meine, ich mag auch die Sachen grundsätzlich im Theater und so, aber ich glaube, manchmal hätte ich denn gerne mehr davon gesehen. Dann hätte ich gerne mehr von dem Theater gesehen zum Beispiel, oder ich hätte gerne mehr, also stattdessen irgendwie einen anderen Fokus gesehen.
Ich glaube, es wurde auch mehr vom Theater gedreht, aber es ist dann rausgeschnitten worden.
Okay.
Ja, meine ich irgendwie so im Nebensatz gehört zu haben, so wo ich dachte, es gab anscheinend doch ein bisschen mehr Material. Was?
Ja, weil genau so zum Beispiel diese Freundin, die kommt für mich halt sehr kurz in dieser ganzen Geschichte. Ja. Also deswegen funktioniert dieser Impact, dass sie betrogen hat, damit auch während ihrer Beziehung schon, ja, denke ich mir, ja, okay, I get that, aber es ist nicht so, dass ich es fühle, weil ich dafür die Freundin auch viel zu wenig kenne, und ich kann mich am Anfang auch nicht darüber aufregen, dass sie nicht genug Zeit hat, weil ich denke, es ist eigentlich auch eine Qualität von einer Person zu sagen, hey, ich muss mich auch ein bisschen um mich kümmern, so, und du kommst schon klar. Das finde ich jetzt grundsätzlich nicht verwerflich, also ich finde halt, es wird dann so gesagt, ja, du kümmerst dich nicht um mich, aber ich denke so, ja, aber.
Ich glaube, das meint sie auch deswegen aus dem Frust, weil Maisie dann einfach ganz am Anfang so viele Versprechungen gemacht hat und die einfach partout nicht einhält, dass sie sagen, okay, ich bin immer für dich da, oh, ich muss jetzt zu dem Termin, oh, lass uns reden, so, oh, ich muss jetzt zu dem Termin. Also, dass das dass du einfach keinen Halt dann hast. Das ist einfach, also ich verstehe schon den Frust von Laura, dass sie sagt, du bist einfach halt eine scheiß Freundin. Du machst Versprechungen und dann hältst du nicht und bist nicht für die grundlegendsten Sachen dann da. Weil dann darfst du dich auch nicht Freundin irgendwie nennen. Das verstehe ich schon. Also das.
Ich verstehe es natürlich theoretisch, aber ich finde, dass der Film erzählt es nicht. Der behauptet das. Mhm. Also es sagt es halt im Dialog, aber es ist nicht so, dass sie eine Verabredung haben und sie sitzen lässt, sondern sie holt sie vom Krankenhaus ab. Sie ist bei ihr und muss dann aber weiter, weil sie was vorhat. Mhm. Aber ich finde, das kann man jetzt grundsätzlich. Natürlich kann man sagen, hey, du bist zu wenig für mich da, aber diese Vorwürfe, finde ich, hat der Film vorher bestenfalls im Dialog erzählt, aber er hat es nicht gezeigt.
Ja, direkt im Anschluss gibt ja noch mal einmal eine Szene, wo sie jetzt zusammen die Straße runtergehen und sie ja noch fragen, von wegen, so, was hast du denn gemacht und so, aber sie ja quasi auch nur mit einem halben Ohr dann irgendwie zuhört und wo das ja erst dann rauskommt, von wegen so, ja, sie wurde auch nicht zu den Auditions dann irgendwie eingeladen und auch denkt so, das hätte man vielleicht ein bisschen früher sagen können und so, und dass das erst nur im Gespräch irgendwie dann zustande kommt, wo ich denke so,
ja, aber da wollte sie sich vielleicht schützen. Also wie gesagt, ich finde es nicht zwingend für das, was der Film erzählt, dass es mir erzählt, dass es eine schlechte Freundschaft. Also ich finde, da fehlen für mich dann Szenen, die wirklich die schlechte Freundschaft erzählen würden.
Also hättest du lieber noch 2-3 Szenen lieber mehr gehabt, so die das noch ein bisschen mehr etablieren?
Also ich glaube, wenn das wichtig wäre für die Geschichte, ja. Mhm. Dann schon, dass man wirklich einen Moment hat, wo man wirklich Vertrauen verspielt. Ich meine, klar, das sollte halt dieses Fremdgehen sein, aber das kommt für mich ein bisschen zu spät und ein bisschen zu aufgesetzt, dass es dann auch genau in dem Moment kommt, wo sie dann am Ende wieder ins Theater geht. Hm. Also da glaube ich, hätte es cleverere Möglichkeiten gegeben. Aber ja, will ich jetzt auch nicht zu viel auf sowas rumhacken. Ja,
alles gut. Also es gibt tatsächlich auch einen Punkt, den ich hier halt so nitpicken würde, aber das ist eher, ja, ein bisschen ästhetischer Natur. Und zwar ganz am Ende, wo sie da blutverschmiert auf der Bühne steht. Ich meine, du kennst das ja auch, du bist ja auch beim Film und es gibt ja verschiedene Arten von Kunstblut, was man benutzen kann.
Okay, da bist du jetzt aber auch wirklich aus Richtung Kostüm dabei, ne?
Ja, aber ganz ehrlich, beim Oberteil, bei dem Weißen, dachte ich so, gut, das sieht soweit realistisch aus, aber das Problem ist halt, ab Rockteil, also da, wo es so grün ist, und da hast du wirklich plakativ dieses Knallrote, also so ein bisschen so Hammerstein-Rot-mäßige an Blutflecken, wo ich mir denke, wenn ihr versucht, echtes Blut darzustellen, das würde nicht so aussehen. Das sieht aus wie beim Tuschkasten. Das kaufe ich dann euch nicht ab. Das hätte dann viel mehr in diesen Stoff reinsickern müssen, dass es dann mehr so einen dunklen Touch hat. Aber nicht so dieses leuchtend Rot dann auf dem Grün. Also das könnt ihr mir nicht erzählen. Das funktioniert so nicht. Also das sind die Sachen, die mich dann wieder rausholen, wo ich mir denke, verdammt, hättet ihr da nicht nur ein bisschen aufpassen können? Also
zumindest. Ich finde aber ehrlich gesagt, dass genau diese Szene am Ende ist die, wo ich auch das einzige Mal dachte, hui, da merkt man, dass die nicht so viel Geld hatten. Mhm. Ich finde halt alles andere ist wirklich auf einem echt hohen Niveau. Und aber bei dieser letzten Szene, wo sie da allein auf der Bühne steht, da fährt auch die Kamera einmal um sie rum. Mhm. Und wenn man da genau drauf achtet, dann merkst du diesen Warp-Stabilizer von Adobe Premiere oder Resolve oder wie die ganzen Programme heißen, wo einfach der Hintergrund so ein bisschen wabert, weil man es künstlich stabilisiert hat.
Ah, okay.
Und da dachte ich, oh, das habe ich lange nicht in einem Kinofilm gesehen, weil das ist eigentlich immer, das machen Low-Budget-Filme, weil es nicht besser geht. Mhm. Aber wenn du halt eigentlich die gute Steadicam hast und so, sollte sowas eigentlich nicht passieren. Und da habe ich dann gedacht, oh, hatten die zu wenig Zeit, dass das alles irgendwie so ein bisschen so gerusht werden musste, dass das so im Film landet. Also es ist jetzt nicht so, dass normalen Menschen auffällt, aber ich habe sofort gedacht, den Effekt kenne ich doch.
Ja. So. Okay, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, so, aber da hast du eher das geschulte Auge. Bei mir sind es halt
andere Aspekte. Ja, das ist auch so die erste Hälfte. Wahrscheinlich sieht man es in diesem einen Hintergrund ganz gut und sobald die Kamera dann einmal um sie rum ist, dann nicht mehr so. Mhm. Aber da bin ich irgendwie ein bisschen drüber gestolpert.
Alles gut. Das ist auch bei mir so mit Continuity, wo ich dann manchmal so denke, das fällt mir auf. Und manche andere sagen so, wovon redest du dann?
Ja, aber man weiß nicht, vielleicht war es auch wirklich so ein Drehtag, wo es irgendwie spät wurde, dass mit dem Kunstblut nicht geklappt hat und alles irgendwie hektisch wurde und man irgendwie den Film fertig drehen musste.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, allein diese ganze Sequenz, wo sie da im Theater sind, das haben sie bestimmt mehrere Tage gedreht. Also das ist wie sagt man irgendwie, ich glaube, pro Tag dreht man immer so 5 Minuten Filmmaterial, wenn überhaupt, dann je nachdem. Und
es ist sehr unterschiedlich. Also Dialog kannst du schon mal bis zu 10 Minuten machen und so.
Ja.
Also so Fernsehen dann manchmal sogar noch mehr, was ich schon echt echt krass finde. Mhm. So. Ich sag mal, so ein Tatort, das sind so im Schnitt, glaube ich, 6 Minuten. Mhm. Da dreht man schon schnell und viel, aber natürlich viel Dialog. Aber wenn du so bewegte Kamera machst und Action-Szenen, drehst du teilweise deutlich weniger. Dann bist du eher so bei 3 Minuten. Ich glaube, ein normaler Hollywood-Film ist eher so bei 1 Minute. Mhm. 1 Filmminute am Tag.
Na gut, je nachdem, wie du schon sagtest, wie viele Einstellungen dann auch gegeben sind. Ich habe ein einziges Mal an Tatort auch mitgemacht. Also ich erinnere mich auch noch so, boah, das war ja auch ziemlich aufwendig. Gut, es war auch sehr viel Nachtdreh.
So. Ja, aber ich meine, sobald du Dialoge drehst, dann kannst du natürlich ein bisschen Zeit gut machen. Ne? Also ja, hast du dann gar nicht so viele Umbauten, sondern einfach nur viel Gelaber.
Ich wollte sagen, du hast ja meistens einen Master-Shot, dann hast du halt ein Close-Up, dann noch ein nächstes Close-Up und dann vielleicht noch ein Detail-Shot oder sowas und dann hat sich ja meistens auch schon erledigt und aber naja gut, das ist ja, das sind jetzt so die Feinheiten, die man darüber spekulieren kann, ob oder ob nicht und so und aber ja. Hast du denn noch irgendeinen Aspekt, den du noch irgendwie hervorheben wollen würdest, weil ansonsten wäre ich, glaube ich, mit meinen Punkten durch.
Nee, mir fällt jetzt eigentlich nicht mehr so was Großes ein. Mhm. Nee, alles angesprochen, was ich hier stehen hatte.
Okay. Ja, aber dann würde ich sagen, dann kommen wir auch tatsächlich mal zum persönlichen Fazit, beziehungsweise unseren Finalgedanken. Wie stehen wir denn jetzt auch nach dem Gespräch zu dem Film? Würden wir ihn denn weiterempfehlen?
Also ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Mhm. Also, wie gesagt, auch gerne in Kombination mit diesem Kurzfilm, weil ich finde halt, ich finde sie als Filmemacherin relativ spannend. Also sie hat eine gute Art von Humor. Mhm. Und ja, will auch die richtigen Dinge. Und ich finde, so die Kombi ist ganz spannend. Ich glaube, wo sie halt hoffentlich noch ein bisschen arbeitet, ist dann so, wie Figuren zum Beispiel funktionieren, weil ich finde, das ist teilweise noch ein bisschen, kommt da nicht so ganz mit. Mhm. Aber ich glaube auch, das ist schon hier ein Fortschritt zu dem Kurzfilm. Ja. Aber ich glaube, es könnte sehr spannend sein, was sie jetzt nächstes macht, weil ich glaube, für einen Debütfilm ist das schon auch einfach ein echt stabiler Film so.
Ja.
Und wenn sie da irgendwie mit den Ambitionen weitermacht, glaube ich, können da noch richtig spannende große Projekte bei rumkommen. Und ich glaube, dieser Film war jetzt schon echt ein Erfolg. Also ich hoffe, dass sie da als nächstes auch ein paar vernünftige Budgets kriegt und nicht mit irgendwie 300.000 weiterarbeiten muss, sondern dann vielleicht mal 10 Millionen oder sowas. Mhm. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das nächste Ding dann auch irgendwo mal im Kino läuft oder so. Also richtig im Kino, also nicht nur irgendwie bei Sundance oder so.
Ja. Das wäre auf jeden Fall auch zu wünschen. Also ich würde es auf jeden Fall gönnen und ich bin auch mal gespannt. Also ich mag den Film auch unglaublich gerne noch, auch was wir jetzt auch alles besprochen hatten. Klar hat er auf jeden Fall diverse Schönheitsfehler, aber alles in allem so, finde ich, so kann man dem auf jeden Fall auch eine Chance geben. Ja, was du schon sagst, ist auch mit dem anderen Kurzfilm so, das kann man durchaus in Kombination auch machen. Das ist ja die Frage, ob man erst den Kurzfilm und dann den Langfilm sieht oder andersrum. Das kann man für sich selber dann auch entscheiden, worauf man gerade...
Also auch sehr lustig, dass es einen Schauspieler da als auch Cameo im neuen Film gab.
Ja, der Amazon-Lieferantin.
Genau.
Ich war auch überrascht, so, dass es den Kurzfilm überhaupt auf YouTube gibt, weil ich dachte so, boah, der ist ja schon teilweise so ein bisschen expliziter. Hätte ich nicht gedacht, dass man den so zur Verfügung kriegt. Aber gut, wenn dann die Episode hier ausgestrahlt wird, mal gucken.
Es gibt tatsächlich einen sehr lustigen, weil in der IMDb gibt es ja immer so Trivia oder Wissenswertes, oder wie sich das nennt. Mhm. Und da hat irgendjemand reingeschrieben, ja, man sieht die Brüste von ihr. Und das wurde so runtergewertet. Das fand ich ein bisschen lustig.
Ja, also, das, ja. Das ist ja schon
einigen Menschen überhaupt. Sehr wichtig.
Mhm, definitiv. Ja, nee, aber auf jeden Fall, könnt ihr euch auf jeden Fall gerne angucken. Ist denn die Frage, für wen der am besten geeignet ist? Also ich glaube auch nicht, ich würde ihn vielleicht nicht jedem empfehlen. Also der ist ja schon recht dialoglastig. Würde ich dann sagen, naja gut, wenn du nur auf reine Action oder nur auf reinen Horror stehst, weiß ich nicht, ob das so das Richtige für einen ist, aber wenn man halt so die Kombination aus Rom-Com und Horror-Elemente und vielleicht noch ein bisschen Musical mag, dann denke ich mal, da kann man auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Und wenn man sowieso schön das Biest dann irgendwie mag, so als Trope, dann ist man, glaube ich, hier ganz gut aufgehoben. Ne?
Ich glaube auch, dass das relativ vielen Leuten gefallen kann. Also ich hatte einer Freundin irgendwie davon erzählt. Also ich glaube, ich hatte ihr als erstes auch den Kurzfilm weitergeleitet. Mhm. Und dann war sie so gehuckt, dass sie quasi zeitgleich mit mir parallel auch diesen Film sich irgendwo im Stream sich angeguckt hat.
Ach, sehr schön.
Und hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so ein Film für sie wäre, aber das fand sie super spannend. Mhm. Und ich glaube, das ist für viele Menschen... Weil der Film holt auf so vielen Ebenen ab. Also das ist vielleicht dann der Vorteil, dass da auch so viel drin steckt, wo ich denke, ein bisschen weniger wäre vielleicht auch gut gewesen. Aber gleichzeitig hast du halt Leute, die diese Horror-Elemente mögen oder den Comedy-Aspekt oder ja, sei es jetzt irgendwie die Schöne und das Biest-Geschichte mal in irgendeiner Variante zu sehen. Also ich glaube, da gibt es viel, wo man andocken kann.
Ja, das ist doch gar nicht so schlecht für ein Spielfilmdebüt, dass man sagen kann, man streut halt ein bisschen weiter und irgendjemand wird man finden, dem es dann auch gefallen könnte.
Ja, und natürlich auch sehr gute Schauspieler, das muss man ja auch mal sagen. Das ist stimmt. Ja häufig ein Problem bei Debütfilmen. Und das ist hier alles sehr stabil. Das sind alles sehr gute Leute. Und ich glaube, sie ist aber auch gar nicht so unbekannt. Ne? Sie war auch irgendwie in irgendeinem Scream-Teil dabei und so.
Ja, genau, die Melissa Barrera, die, also so hatte ich das missverstanden, was für sie auch so ein Kriterium war, so da halt sie zu casten, war halt, dass sie ja eben halt durch diese Scream-Reihe schon Horror-Erfahrung gemacht hatte. Sie hatte aber auch irgendwie Musical-Background, das heißt, das kannte sie auch schon. Was sie aber komplett neu war, war halt dieses Rom-Com-Ding. Und die Barrera meinte auch irgendwie, ja, das war auch für sie auch so das Interessante gewesen, halt bei so einem Indie-Film mitzumachen, wo sie mal diese komödiantische Seite auch mal von sich zeigen konnte. Und ich finde auch, das hat sie extrem gut gemacht. Und der Tom Dewey, der ja halt unser Monster ist, der auch, glaube ich, Mitproduzent des Films dann ist. Also da habe ich schon das Gefühl gehabt, so, die waren da schon alle mit Herzblut dabei. Also ich hatte schon das Gefühl gehabt, so, die haben sich da ordentlich auch reingehängt. Und ich hatte auch viel von vielen Seiten auch gehört, so, dass unsere Hauptdarstellerin, dass sie da mit einem ihrer besten Performances in diesem Film ja abgeliefert hat, wo ich dachte so, okay, vielleicht kriegt sie dadurch auch nochmal ein bisschen Anerkennung noch zusätzlich. Das wäre ihr auch zu wünschen und der Regisseurin sowieso. Und ja, von daher hoffen wir mal das Beste für alle Beteiligten, dass sie dann entsprechend nochmal ein bisschen mehr Präsenz, ein bisschen mehr Sichtbarkeit kriegen in irgendeiner Form.
Ja, auf jeden Fall. Aber sie ist sie endlich auch Schauspielerin, die Filmemacherin? Nee, doch, Schauspielerin. 19 Credits hat sie.
Ah, okay. Da habe ich mich nicht ganz so sehr in ihre Filmografie jetzt reingegraben, deswegen weiß ich das jetzt nicht genau.
Nee, ich sehe es nur gerade hier, IMDb kann sich ja jeder, aber schon hier Criminal Minds 2014, das sind ja auch alle schon relativ große Serien, die da alle irgendwie auf der Vita haben. Hm. Ja, die scheint auf jeden Fall irgendwie drin zu sein. Das ist ja schön, wenn das da mal ein paar Menschen gibt auf dieser Welt, die erfolgreich sind im Filmbereich.
Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, ich würde sagen, das ist ja auch nicht jedem gegönnt, von daher, man muss sich auch teilweise ganz schön da hocharbeiten. Aber genau, dann würde ich mal sagen, bevor wir zum Abschluss kommen, dann kommen wir nochmal zur finalen Frage an meinen Gästinnen, die ich dir natürlich auch stellen werde. Und zwar, wie gesagt, es gibt ja verschiedene Adaptionen und Variationen unseres Märchens. Was ist denn so deine persönliche Adaption des Ganzen? Also egal ob Film, Serie oder ähnlichem. Und falls es die jetzt nicht gibt, abseits von denen, die du jetzt bisher so kanntest, was wären denn so deine Traumadaptionen, wenn du mal eine gestalten könntest? Was würdest du dir wünschen, dass es mal gäbe?
Also ich habe ein bisschen ein Problem grundsätzlich, glaube ich, mit Märchen. Ich finde die häufig sehr altbacken. Ich meine, hier die Grundgeschichte ist, glaube ich, von 1740, habe ich gerade nachgeguckt. Und auch das basiert ja dann auf irgendwelchen Erzählungen von 1550 oder sowas, laut Wikipedia. Also schon auch echt alt und altbacken und überhaupt nicht zeitgemäß. Von daher bin ich über jeden progressiven Ansatz in Märchen sehr dankbar.
Ja.
Und auch die Themen, die der Film hier aufmacht, ganz schön, die halt dann mit diesen Themen zu verweben, dass es eben nicht nur um eine Frau geht, die quasi in Gefangenschaft Stockholm-Syndrom hat und mit sozusagen ihrem Sklavenhalter dann sich in den verliebt, damit er irgendwie ein Prinz werden kann. Das ist alles ganz furchtbar. Insofern, glaube ich, könnte man da sehr progressive Varianten auch noch finden, die mir jetzt aber in dieser Schön- und das Biest-Geschichte jetzt nicht so geläufig sind. Also ich glaube, da wird es auf jeden Fall noch Möglichkeiten geben, sage ich mal. Vielleicht muss ich mir die selber ausdenken, aber.
Ja, ja, wie gesagt, du könntest dir immer was überlegen. So, was für, könntest du dir vorstellen für eine Konstellation? Also das.
Ja, wie gesagt, ich fände die Idee zum Beispiel spannend, dass das wirklich jemand aus Liebe agiert und das Biest auch wirklich mal hässlich ist, so. Mhm. Oder dass man es wirklich mal so variiert, dass vielleicht auch Gender-Swap-mäßig da vielleicht auch gar nicht. Also aktuell sind es ja irgendwie dann doch irgendwie gut gebaute schöne Männer in Maske, ob man sich da nochmal was anderes überlegt oder eine andere Herangehensweise findet. Aber ich glaube, ich finde einfach das Grundmärchen nicht besonders spannend. Also ich glaube, da müsste man erstmal gucken, da bin ich gar nicht so im Thema, was sind eigentlich die spannenden Aspekte? Was wäre denn für dich der spannendste Aspekt überhaupt an der Schön und das Biest-Geschichte? Also wo bist du, da, dass du sagst, du machst dir einen ganzen Podcast darüber, die ein, zwei Punkte?
Naja, ich finde halt, bei mir die Backstory ist ja halt so, ich bin ja halt mit dem Disney-Film extremst aufgewachsen, habe da so eine sehr persönliche Geschichte auch dazu und ich habe einfach für mich gemerkt, im Laufe der Jahre ist das so ein bisschen wie so ein roter Faden bei mir gewesen von Sachen, die ich gelesen habe, gehört habe, gesehen habe, dass gerade so dieses Trope, also von wegen ich habe dann zwei Personen, die aus sehr unterschiedlichen Backgrounds irgendwie herkommen, also meistens der eine normschön, der andere nicht, und die dann einfach durch persönliche Gemeinsamkeiten zueinander finden. Also dass du nicht von Grund auf dann zwei ultra hübsche Personen hast und die dann sofort beim ersten Blick sich ineinander verlieben und heiraten wollen, sondern dass es etwas ist, was wo dann quasi erstmal so eine äußerliche Hürde erstmal überwunden werden muss und die sich dann halt auf persönlicher Ebene so Stück für Stück dann kennenlernen, sodass man sagt, okay, die Person hat dann irgendwie noch eine Schicht dahinter, noch eine Schicht dahinter, um die sich auf die Weise so annähern, weil das einfach für mich wesentlich natürlicher ist und ich auch das Gefühl habe, das ist etwas, worauf auch eine gesunde Beziehung auch aufbauen kann, eben durch dieses gegenseitige Kennenlernen und dann erstmal so erstmal Hindernisse überwinden, dass man sagen kann, ja, das festigt ja auch die Beziehung zueinander, dass man sagen kann, okay, dann kann uns dann so was Oberflächliches von wegen so, okay, wir sind beide hübsch, wir finden zueinander, das kann man ja prophezeien, so, das wird wahrscheinlich nicht so lange halten, aber wenn das dann schon von Anfang an sich so nach und nach so aufbaut, finde ich das einfach nachvollziehbarer. Also ich mag ja vor allem auch so die Geschichten, wo es eben keine äußerliche Veränderung auch gibt, also dass dann die Person dann einfach so bleibt, wie sie ist und dann einfach so geliebt wird, wie sie ist. Oder auch, was du schon sagtest, dann so, wenn es dann auch mal so umgedreht wird. Also, was ich ja auch hier im Podcast ja mal besprochen hatte, ist ja das wandelnde Schloss, wo ja quasi beide Personen mit dem Fluch zu kämpfen haben und beide auf ihre Weise dann sich aneinander annähern und beide dann mit ihren Flüchen dann auch zu kämpfen haben und dann halt gemeinsam daran wachsen und sich dann lieben lernen. Und das ist einfach so schön. Und da freue ich mich immer, wenn ich dann sowas dann auch sehe. Und
ich wollte gerade sagen, Schreck hat das auch sehr gut gemacht eigentlich.
Ja, genau, zum Beispiel. Zum Beispiel auch. Und oder auch so Aspekte wie zum Beispiel bei The Shape of Water, dann so, da hast du natürlich auch so dieses mit von wegen, so siehst die normal Schöne und er halt das Biest dann auch, aber eben, da gibt's halt diese äußerliche Verwandlung nicht. Oder was ich auch immer mal hier im Podcast besprechen möchte, sind die Hellboy-Filme, wo ich das einfach auch so mag. Du hast halt so diesen großen, rot aussehenden Teufelsmenschen und so, aber er kann so unglaublich lieb sein so und sich wirklich um Leute sorgen so, und das ist einfach so, ha, das ist so schön. da freue ich mich immer, wenn ich sowas sehe. Und ja, aber ich gebe dir auch recht, es ist dann auch schön, wenn das auch mal irgendwie dann so Gender-Swap-mäßig ist oder dass dann halt vielleicht auch mal beide nicht normschönt oder sowas, dass man sich so daran auch so ein bisschen auf langhangeln kann. Also wo das so ein bisschen ist, so mit so Queerness, ist ja zum Beispiel bei der Netflix-Adaption von She-Ra. Da gibt's ja so ein paar Figurenkonstellationen, wo das so ein bisschen
Queerness ist. Bei der Zeichentrickserie? Ah ja, nicht gesehen, glaube ich.
Oder ah, okay.
Weiß ich nicht. Also,
das strotzt ja nur vor Queerness noch und nöcher so. Und gerade unsere beiden Hauptfiguren, so die bandeln ja auch dann miteinander an so. Und geht's auch ganz viel um Redemption Arcs und was nicht, was alles über 5 Staffeln. Habe ich sehr während meiner Schwangerschaft dann gesuchtet. Mochte ich sehr. Und dann, weil auch verschiedene Beziehungskonstellationen ja auch gezeigt werden und auch verschiedene Körpertypen. Und das ist einfach schön und das mochte ich sehr, wo man das Gefühl hat, okay, das wird gar nicht großartig thematisiert, es ist einfach da und die Figuren lieben sich so, wie sie sind und das ist schön und darauf freue ich mich immer. Und ja, mal gucken dann. Bin auch mal gespannt, so jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt Ende der nächsten Woche kommt ja auch dann die Del Toro Frankenstein-Version raus für Netflix und da ist ja auch ein bisschen so ein Beauty and the Beast-Trope anscheinend mit eingebaut worden, was es so im Buch nicht gab. Ja, und das finde ich auch mal spannend.
Das klingt gar nicht gut, was sie da gemacht haben. Ich habe so ein paar Verrisse gehört.
Ja, ich habe genau das Gegenteil gehört. Also ich habe dann so sehr positive Rezensionen gehört. Ich lasse mich überraschen. Ich mache mir mal selber ein Bild davon.
Also es ist interessant, weil sie haben quasi diesen Plot, wo Frankenstein eine Braut möchte, die dann auch gebaut wird, haben sie rausgelassen dafür, dass er mit einer echten Frau anbändelt.
Genau, aber das ist
und dann ist es so eine Liebesgeschichte und
ja, naja. Zumindest eine angedeutete zumindest. Also ich bin mal gespannt so.
Ja, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich habe was gehört und dachte, weiß ich nicht, ob ich das jetzt eine spannende Variante finde, aber
ja, also geht ganz viel um Daddy-Issues. bin ich auch mal gespannt. Das ist ja auch so ein Trope, wo ich mal so denke, das ist in letzter Zeit auch sehr viel genutzt worden in irgendeiner Form. Mal gucken, wie gut das dann umgesetzt ist. Aber zumindest bei Production Values mache ich mir da gar keine Sorgen.
Ich habe noch einen Gedanken, den würde ich jetzt noch einmal kurz auszuformulieren zu dem Film jetzt hier.
Ja, ja.
Und zwar, was ich mich gefragt habe, ist, dass, weil wir jetzt bei dem Schöne und das Biest sind, dass ich finde, hier ist das Problem, dass das Biest, dadurch, dass er ja von anderen gar nicht wahrgenommen werden kann, dass die Definition von Schönheit ja überhaupt gar keine Rolle in diesem Film spielt. Also bestenfalls nur für die Zusehenden, also uns. Mhm. Aber
und für sie selber halt.
Aber ist es so? Hast du irgendeinen Moment gesehen, wo sie in diesem Film irgendwie Probleme mit seinem Aussehen hatte? Ich irgendwie nicht.
Naja, sie hatte am Anfang hat sie sich furchtbar erschrocken und am Anfang, also das erste Mal, wo sie ihn ja im Schrank betrifft, dann schreit sie erstmal, so, dann kippt dann um. Er hat sie anscheinend noch aufs Sofa gepackt und hat noch sie zugedeckt und hat noch irgendwie, ich glaube, einen Tee organisiert. Und als sie dann wach wird, dann schreit sie auch erstmal und hat dann auch erstmal Angst vor ihm. Also, und dann, wo sie halt ihren Streitmoment hat, da wirft sie ihm ja auch vor, dass er halt irgendwie ja hässlich ist und ekelhaft und er weiß auch gar nicht, was Liebe ist. So, also ich finde schon, dass das Thema ist von ihrer Seite.
Ich habe gedacht, ich hätte es spannender gefunden, wenn er real existiert hätte und dann wirklich, dass zum Beispiel rausgehen auf der Party ein Problem ist, weil der Freund halt, gut, das war jetzt auch eine Kostümparty, da wäre nicht aufgefallen, wenn man ihn gesehen hätte, aber das natürlich dann auch irgendwie so ein Statement wäre von einer Person, sich mit einer nicht so hübschen Person zu zeigen zum Beispiel oder so. Keine Ahnung. Da wäre mehr Potenzial drin gewesen. Aber das wäre, glaube ich, auch sowas, wo ich dann sagen würde, die Richtung würde ich halt zum Beispiel denken, wenn ich mir so eine Geschichte ausdenken würde.
Ja. Ich weiß, was du meinst.
Dass man vielleicht gar nicht so miteinander gut ist, aber sobald man zum Beispiel auf die Außenwelt trifft, dass dann plötzlich auch die Schönheit eines Partners ein Thema sein kann. So.
Ja, dass dann quasi so die Außenwahrnehmung noch damit reinkommt, so im Sinn von, ja, man ist dann vielleicht so ein bisschen blind vor Liebe und sowas und kriegt das gar nicht so mit. Und dann, wenn man dann die Reaktion der Außenwelt dann mitkriegt und auf einmal merkt so, oh, Moment mal, die nehmen ihn anders wahr als ich. Dann so, woran könnte es denn liegen in irgendeiner Form? Ja, es gibt ja manchmal so Variationen, so, wo das ja tatsächlich auch so ein Thema ist. Ne, zum Beispiel hier bei Cyrano de Bergerac, also bei diesem französischen Stück, wo auch er ja zum Beispiel, also die Hauptfigur ja so unglaubliche Komplexe hat wegen der sehr überproportionalen Nase. Und es gibt ja, es gab ja vor ein paar Jahren, das habe ich auch hier im Podcast besprochen, ja die Adaption, wo Peter Dinklage die Hauptfigur spricht, wo ja eben seine Kleinwüchsigkeiten halt ein Ultra-Thema ist. Und er dann halt auch entsprechend damit konfrontiert ist und sich auch andere auch über ihn lustig machen, was aber für seine Herzensdame, was ja, ich weiß nicht mehr, ob es in der Filmversion war, aber zumindest im Grundstück ist es ja seine Cousine und die ist halt in Anführungszeichen normal groß und ultra hübsch und er dann sich die ganze Zeit keine Hoffnung da macht, so im Sinn von, ja, was soll sie mit mir? Ich bin zwei Köpfe kleiner als sie und jetzt auch nicht so der Hübscheste, was soll sie mit mir anfangen? Und er das ja auch von allen Seiten immer gesagt kriegt, von wegen so, ja, ach du Zwerg und so, und sie sich aber darüber gar keinen Kopf macht, weil sie halt weiß, dass er halt ein guter Dichter ist und einfach ein guter Kerl ist und so, aber das halt nie so auf romantischer Sicht irgendwie gesehen hat. Beziehungsweise eher dann nur hofft nur so, ja, dass dann halt dieser junge Kadett oder Soldat dann irgendwie ein potenzieller Liebhaber sein könnte und er doch bitte helfen soll, auf ihn aufzupassen, und es ist halt so tragisch schön und ja, also es gibt Geschichten, wo sowas auch tatsächlich ein Thema ist, in irgendeiner Form.
Okay. Ja, ich habe mal irgendwann diese Gérard Depardieu-Verfilmung gesehen, aber ist auch schon wieder gefühlt ewig her.
Ja, die ist eigentlich auch schön, aber wenn er nicht so problematisch wäre, ich kann das immer da nicht so, also das ist in letzter Zeit ja auch so schlimm, so wenn man halt irgendwie so tolle Filme dann hat und aber dann gleichzeitig mitkriegt, wie unglaublich scheiße dann die Regisseure oder die Darsteller, jetzt bewusst nicht gegendert, dann so drauf sind und auch denkst, oh, und dann kannst du dir halt nicht solche Filme zu Gemüte führen. Also ich tue mich damit schwer.
Wenn mal die Epstein-Liste irgendwie rauskommt, dann huiuiui, dann können wir, glaube ich, die halbe Filmgeschichte in die Tonne kloppen.
Wahrscheinlich. Also
das wird nicht schön.
Es gibt ja so ein paar Kandidaten, die ich dann bewusst auch aus meiner Filmsammlung irgendwie auch rausgeschmissen habe, wo ich gesagt habe, also ich kann das nicht mehr rein gewissens dann gucken, so, und ich kann es dann auch gegenüber meiner Tochter dann auch nicht so zeigen, wo ich sagen könnte, so, hier, guck das mal an, aber eigentlich ist es ein totaler Arsch, dass so, was er gemacht hat. Und ja, musste ich mich schweren Herzens von ein paar Sachen so trennen, weil ich gesagt habe, so, ich kann das nicht mehr so ohne schlechtes Gewissen dann zeigen. Aber
es gibt leider auch ein paar gute Myra Max-Filme. Was will man machen?
Ja. Das ist ganz, ganz anderes Thema. Also, das ist ja nicht nur beim Film so, sondern auch, wie im Film ja auch gezeigt wurde, im Theater, es gibt leider immer irgendwelche Drecksäcke, wo man das Gefühl hat, okay, wie schaffen die es bloß, irgendwie Kunst zu schaffen, aber gleichzeitig persönlich so, so schwierig zu sein? Können die nicht alle nett zueinander sein? Das wäre doch alles viel schöner. Aber gut, dann hätten wir
keine Dramatischen Schichten. Naja, also meine Theorie ist ja, sobald man krasse Machtgefälle hat, wird das halt genutzt, ne? Also es ist ja völlig egal, ob irgendwie jobmäßig, ob in Theatern, beim Film. Und je krasser diese Machtgefälle sind, desto problematischer ist es, weil da solche Abhängigkeiten existieren.
Ja.
Aber ich glaube, das ist einfach vor allem ein gesellschaftliches Problem, dass man eigentlich diese Machtmenschen, die dann diese Positionen ergreifen, dass man die davon abhalten müsste. So.
Ja.
Geht das in einer kapitalistischen Welt? Man weiß es nicht.
Ja. Aber ich fürchte, das führt jetzt in ganz, ganz andere Gefilde, die ich ja genau. schon bei meinem anderen Podcast ja besprochen hatte. Hier ist
der politische Teil.
Ja, ja, so. So, wenn ihr noch mehr politische Diskussion hören wollt, hört bei Klassiker-Fable rein zu Der große Diktator. Da haben wir uns auch entsprechend auch ausgekotzt im Sinn von,
oh ja,
warum sind solche Menschen an der Macht? Ich verstehe es nicht. Warum werden solche Leute gewählt? Ja, also, bisschen Schleichwerbung an der Stelle. Nee, aber Werbung ist ein gutes Stichwort. Dann kommen wir nämlich auch mal tatsächlich zum Abschluss. Du darfst ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich denn im schönen Internet finden, wenn man nach dir suchen möchte?
Im Internet. Genau, ich habe einen Filmpodcast, der da heißt Filme zum Dessert, und wir haben eine Webseite, die da heißt filmezumdessert.de, und man kann aber natürlich auch bei Spotify und sonst wo, ich empfehle noch nicht mehr Spotify, also gern auf allen anderen Plattformen nach Filme zum Dessert suchen und das da hören. Mhm. Und genau, das sollte eigentlich leicht zu finden sein, und wir besprechen auch alles, also manchmal auch ein bisschen Horror, Trash, whatever. Aber auch andere Filme, Komödien, Dramen, wir haben, glaube ich, schon alles gemacht. Mhm. Und ich möchte mich da auch nicht wirklich festlegen, weil wir machen Sachen, auf die wir da gerade Lust haben, und machen manchmal sehr lustige Reihen. Eine Reihe, auf die ich zum Beispiel sehr stolz bin, ist eine Videospielverfilmungsreihe, wo wir sehr schlechte Filme besprochen haben, die meines Erachtens die lustigsten Gespräche waren, wie die wie zum Beispiel der Dead or Alive-Film mit deutschem Geld, eine Videospielverfilmung. Oder Battlefield Earth war auch ein ganz großartiger Podcast. Mhm. Also einfach mal reinhören. Vielleicht gefällt es ja oder so.
Ja. Packe ich auf jeden Fall alles in die Shownotes rein. Dann könnt ihr da entsprechend reinschauen. Genau. Ungeheuerlich schön findet ihr wie gewohnt unter ungeheuerlichschön.de. Das Ganze mit OE. Das Ganze im Haus der Second Unit Studios. Und ihr könnt mich damit bei sämtlichen Podcatchern eurer Wahl dann auch finden. Ihr könnt mir dann auch bei Blue Sky und Letterbox folgen unter dem Handle Kostümfrau, da wiederum mit UE. Da poste ich eigentlich regelmäßig dann Sachen. Und bei Mastodon bin ich auch verfügbar, da allerdings unter dem Handle Podcast Fable. Alles ein Wort. Da poste ich auch immer wieder was rein.
Genau. Und Instagram habe ich auch, Filme zum Dessert.
Ah, okay.
Da auch, ich auch, noch auch folgen. Auch ja. Sehr gut. Immer gut.
Ja, ja, alles gut. Also packe ich auch mit rein. Genau. Ich danke dir sehr, dass du jetzt Gast warst und mit mir über diesen Film gesprochen hast.
Ja, war mir auch eine große Freude.
Sehr, sehr gerne. Vielleicht
und ein guter Film. Also vielen Dank für den Vorschlag. Ich hätte ihn wahrscheinlich so bald nicht gesehen.
Ja, so kann sich das ergeben. Also einfach dem Aufruf folgen, wenn Leute sagen, so, ich will über einen Film reden, so einfach reingrätschen, und dann kann man so ein bisschen seine Watchlist abarbeiten. Das ist doch schön.
Ja, fantastisch.
Genau. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen, und ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
Und tschüss.